Welt ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin wir Neuigkeiten aus der Wissenschaft uns erzählen, mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein. Und es gibt viele Neuigkeiten, weil wir...
Es fällt mir in dem Moment, wo ich das Intro abgedrückt habe, fiel mir ein, es gibt ein Aschbacher-Update. Herr Aschbacher hat irgendwas gesagt und ich habe vergessen, mir das rauszuschreiben.
Ja, ich glaube, also der unser guter Aschbacher in dem Fall. Ja, er hat, ich überlege gerade, ob es auch von der bösen Christine Aschbacher irgendwas Neues gab. Ich glaube nicht, aber ESA Josef. Der Chef der Europäischen Weltraumagentur ESA, Josef Aschbacher, hat was erzählt, glaube ich, über die Mondwirtschaft.
Ja,
Anfang
genau.
Mai, wenn ich mir erzähle. Wir sind auf dem Weg zu einer, wir sind am Beginn der Mondwirtschaft. Was immer das auch heißen mag.
Ich habe es dann auch nicht durchgelesen, weil ich tatsächlich, wie gesagt, vergessen habe, mir das rauszunehmen.
Ich fände es ja schön, wenn irgendwie alle internationalen Medien ihn falsch verstanden haben und er das einfach so im österreichisch-bayerischen Sinn gemeint hat, so die Mondwirtschaft, wo man da hingeht in die Wirtschaft.
Ja, so. Da ist immer nur bei Vollmond geöffnet, so eine Besenwirtschaft.
Genau, ja. Irgendwie. Ja, dass man auch besoffen nach Hause gehen
genau.
kann. Ja, ich habe das Interview gefunden, wo er von der Mondwirtschaft redet, das können wir einfach in die Shownotes tun, dann können die Leute selbst lesen, was von der Mondwirtschaft zu halten ist und wie viel das Bier dort kosten wird.
Genau. Ich habe ja aus der Rubrik Der Tod lauert überall, habe ich was mitgebracht.
Ja, aber bevor du den Tod lauern lässt, noch ein Nachtrag, das können wir auch in die Shownotes tun, zur Mondwirtschaft, weil ich das nämlich in dem Artikel gerade sehe, da ist ein Foto mit Josef Aschbacher und neben ihm sitzt Carmen Posnick. Weißt du, wer Carmen Posnick ist?
Nein.
Carmen Posnick ist die österreichische Astronautin oder Fast-Astronautin.
Fast-Astronautin?
Ja, Fast-Astronautin, genau. Denn die ESA hat ja vor einigen Jahren neue Astronautinnen und Astronauten gesucht und haben sich ganz viele Menschen beworben, unter anderem auch hier Ruth, die Podcast bekannt ist. Sie ist nicht genommen worden, aber Carmen Posnick aus Österreich ist genommen worden. Sie ist eine sogenannte Reserve-Astronautin. Mhm. Das heißt, sie ist jetzt quasi, hat jetzt keine Fixplatz.
Da werden die Organe entnommen, falls
Astronautin
irgendwas passiert.
Ne? Ganz genau so ist es. Nein, aber sie hat quasi keinen Fixplatz von der ESA, aber im Prinzip, wenn Österreich oder sonst irgendwer das nötige Geld aufstellt, dann kann sie halt trotzdem losfliegen. Also sie ist halt, wird ausgebildet zur Astronautin, so wie alle anderen auch. Sie hat halt nur quasi keinen fixen Startplatz. Das kommt halt irgendwann später oder wenn entsprechende Finanzierung da ist, kommt es früher. Und Carmen Posnick ist ein sehr netter Mensch und das weiß ich deswegen, weil sie in den letzten beiden Science Buster Podcast Folgen zu Gast war. Das sind sehr, sehr unterhaltsame, amüsante Folgen, weil da sind nämlich bei Martin Puntigam nicht nur Carmen Posnick zu Gast, sondern auch Ruth. Und die beiden diskutieren darüber, warum die eine Astronautin geworden ist und warum die andere es nicht geschafft hat. Hm. Ein sehr amüsantes Gespräch. Carmen erzählt auch, ja, so ungefähr. Ja, erzählt auch, wie sie es gemacht hat. Also sie hat auch irgendwie ein Jahr in der Antarktis verbracht vorher und da sind auch arge Sachen passiert. Also verlinken wir auch in den Shownotes am besten. Das ist ein sehr schönes Gespräch, wenn man mal wissen will, ja, wie man Astronautin wird.
Ja, sehr gut.
Was so abgeht.
Jetzt aber der Tod.
Bitte, also, der Tod.
Meine Frau, die Katrin, die hat mich kürzlich darauf hingewiesen, dass man Reis nicht aufwärmen soll. Und gerade war dann im Spektrum der Wissenschaft ein Artikel darüber, sodass ich dachte, okay, das muss ich mir mal durchlesen und unter die Leute bringen. Tatsächlich gibt es die Möglichkeit, an aufgewärmtem Reis zu versterben.
Ja, ich neige ja dazu, all diese ganzen Küchenmythen, irgendwie Kartoffeln darf man nicht mehr essen, wenn was rauswächst.
Ja.
Ich neige dazu, immer zu pauschal zu sagen, ist alles Quatsch.
Ja, ich meine, das stimmt vermutlich nicht. Aber genau, beim Reis scheint das nicht so unbedingt Quatsch zu sein. Also in Reis wohnt in hoher Konzentration ein Keim, der heißt Bacillus cereus. Und dieser Keim, der produziert ein Peptid, das heißt Cereolit. Und das ist ein Brechmittel. Und bei einer bestimmten Temperatur, irgendwie so um die 55 Grad herum, wird dieses Cereolit irgendwie, oder wird dieser Keim aktiviert und produziert eben dieses Cereolit und davon musst du halt kotzen und es wird noch alles viel, viel schlimmer, wenn zu viel von diesen Keimen bei dir ankommt. Und darum soll man Reis niemals aufwärmen. Beziehungsweise, also, was ich nicht ganz verstehe, ist, man wärmt ihn ja schon auf, wenn man ihn kocht.
Ich wollte gerade sagen, er stirbt ja nicht, wenn er frisch ist.
Genau, das fand ich irgendwie, und das fand ich auch nicht hinreichend erklärt.
Ich wärme ihn ja auch nicht auf 55 Grad auf normalerweise, sondern ich schmeiße ihn in die Mikro und dann ist er da ein paar Minuten drin oder irgendwie am Berg.
Mikrowelle sollte man lassen, stand im Artikel.
Wegen den Strahlen oder was? Was ist das für Quatsch?
Nee, Mikrowelle ist wohl nicht so die, weiß ich nicht, also scheint nicht die beste Idee zu sein, um mit solchem Reis umzugehen. Das Beste, was man machen kann, ist ihn entweder gar nicht aufwärmen oder ihn gar nicht erst bei Zimmertemperatur stehen zu lassen, sondern möglichst schnell in den Kühlschrank zu verfrachten, selbst wenn er noch warm ist. weil er bei niedrigen Temperaturen dieser Bacillus, nee, wie heißt er? Doch, Bacillus. Bacillus, ich finde Bacillus auch ein schönes Wort eigentlich. Bei niedrigen Temperaturen kann Bacillus cereus dieses Peptid nicht bilden, weil er sich nicht vermehren kann. Also, aber da scheint irgendwie, scheint da wirklich heiß Lebensmittel für. Es gibt sogar ein Fried Rice Syndrome. Jetzt habe ich habe ja, wenn ich irgendwie beim Türken essen gehe oder sowas, ich bestelle da immer Reis dazu. Und das ist ja auch oft, haben die das ja in so einem Pott und schaufeln das da raus. Und ich weiß überhaupt nicht, ist das, also ich habe jetzt noch nie Probleme gehabt, aber ich traue mich jetzt, seit ich das gelesen habe, würde ich mich jetzt nicht mehr trauen, Reis dazu zu bestellen.
Aber wer isst am meisten Reis, Holger, die Leute in China? Und wovon gibt es am meisten Leute in China? Also das kann schon nicht stimmen. Wenn man Reis sterben würde, wären die alle nicht da.
Ja, aber vielleicht essen die ja alle frischen Reis, weil sie es wissen, weil sie es mit der Muttermilch, Mutterreismilch aufgesogen haben oder so.
Ja. Also am besten, liebe Kinder, esst euren Reis auf, dann sterbt ihr nicht und es gibt gutes Wetter.
Ja, wollte ich nur mal gesagt haben.
Ja.
Liebe Kinder, wärmt euren Reis auf.
So, jetzt erzähle ich dir eine Geschichte, Holger.
Bitte.
Ich erzähle dir eine Geschichte von Löwe, Adler, Stier, Baum, Pflug.
Löwe, Adler, Stier, Baum, Pflug. Ist das sowas wie Person, Man, Woman, Camera, TV?
Was ist das? Das kenne ich
nicht. Das war Donald Trump in einem Interview, wo er erzählt hat, dass er so unglaublich intelligent sei. Was man unter anderem daran feststellen könnte, dass er so einen Intelligenztest hätte machen müssen. Und da hätten sie ihm Fragen gestellt und gesagt, so, wiederholen Sie mal diese Worte. Person, Man, Woman, Camera, TV. Und dann hätten sie ihm noch irgendwie 20 andere Fragen gestellt. Und dann hätten sie gesagt, wiederholen Sie noch mal die 5 Worte. Und dann habe ich gesagt, Person, Woman, Man, Camera, TV. Und alle waren total begeistert und haben gesagt, das ist ja faszinierend, wie haben sie das gemacht? Das schafft normalerweise niemand. Das ist ein total albernes Interview mit Donald Trump. Ja.
Ach, war das das, wo er gedacht hat, er macht einen IQ-Test, aber es war ein Demenz-Test oder irgendwie sowas?
Das kann gut sein, das weiß ich jetzt nicht.
Ich glaube, er hat gesagt, es ist ein typisches Beispiel für einen Demenz-Test oder irgendwie sowas. Aber kann auch jetzt irgendwie Fake News gewesen sein, also das ist alles wie ohne Gewehr. Nee, es geht um was anderes. Es geht um ein Fachgebiet, das in diesem Podcast sträflich vernachlässigt worden ist bis jetzt. Und zwar um die Assyriologie.
Assyriologie, ja, doch.
Ja, wir reden über die Assyrer. Und zwar gibt's dort einen alten mesopotamischen Königspalast im Nordirak. Der ist irgendwo in der Nähe von, wie heißt das? Man hört es immer in den Nachrichten, weil da schlimme Dinge passieren. Ich habe es jetzt gerade wieder vergessen. Wo ist denn dieser Palast? Wir werden es im Laufe der Geschichte, werde ich es wieder finden, wird es mir einfallen, wo das Ding steht. Auf jeden Fall ist das ein alter Palast, irgendwie 2.500 Jahre alt und 2.700 Jahre sogar alt. Und in diesem Königspalast, naja, das sind Bilder an den Wänden, zum Beispiel im Bilder Löwe, Adler, Stier, Baum, Pflug. Ja, die sind da drauf. Genau. Und jetzt haben französische Forscherinnen und Forscher herausgefunden, vermutlich herausgefunden, was man sich eben schon seit langer Zeit fragt, was bedeuten diese Bilder? Man hat zwar gewusst, die sind da, aber man hat nicht gewusst, was die bedeuten.
Assyrischer Demenztest. So.
Vielleicht, ja. Nein, es gab schon immer die Hypothese, dass das vielleicht irgendwie ja so ein bisschen hieroglyphenmäßig ist, dass die quasi so Buchstaben, Phoneme oder sowas bedeuten könnten und dass sie dann immer einen Herrschernamen darstellen. Und in dem Fall, und das ist jetzt schon die Pointe vorweggenommen, ist es der. Ja, naja, sonst macht das alles keinen Sinn. Hätte ich mir vorher noch für eine halbe Stunde überlegen müssen, wie ich das richtig aufbaue, wenn ich das jetzt nicht machen wollen. Aber es geht um Sargon. Hat man vielleicht schon mal gehört, den Namen Sargon. Das ist so ein assyrischer Herrscher. Ja, Sargon der Zweite sogar.
Nix,
aber in der Bibel heißt er, glaube ich, Tiglath-Pileser der Dritte. Ja, das war so.
Mir auch nichts.
Ja, dann musst du die Bibel lesen. Jedenfalls war das so 800 vor Christus ungefähr. Der hat das Neuassyrische Reich zu alter Größe zurückgeführt. Ich weiß nicht, was davor passiert ist, aber so genau
bin
ich
jetzt auch. Das Altassyrische Reich.
Alter. Ja, aber war halt ein wichtiger Herrscher der damaligen Zeit. Und der hat sich einen Palast gebaut. Und in diesem Palast, ja, da gibt es, kann man sich irgendwie in dem Artikel dann noch durchlesen, da hat es irgendwie einen Usurpator und der Sohn und ganz viele irgendwie, Betrug, heißt das so? Betrug, Luke, Intrige,
also war damals,
Intrigantenstadel, ja. Genau. Und hat aber halt eben sich dann einen neuen, riesigen Palast bauen lassen, um zu zeigen, dass er der Chef ist. Und das war halt wirklich der größte Palast, der je gebaut worden ist. Dieser Palast von Dur-Sarukin, auch das habe ich vermutlich falsch ausgesprochen, aber dort in diesem Palast von Dur-Sarukin, da klingt wie was von Tolkien, aber in diesem Palast von Dur-Sarukin, da ist eben diese Löwe-Adler-Stier-Baum-Flug Bildfolge drinnen und man hat überlegt, okay, was könnte das heißen? Und der eine Typ, der das jetzt rausgefunden hat, Martin Worthington, hat zuerst gedacht, okay, naja, wir wissen, dass Sar heißt König, Sargon ist der Name von dem König und Sar ist auch so der Anfang von Löwe. Das heißt, es hat schon mal gut gepasst. Das Problem ist, die anderen Wörter haben nie dazu gepasst. Aber wenn man dann jetzt die richtigen Begriffe verwendet, früher hat man gedacht, aus Gründen, die sich mir nicht erschließen als Nicht-Assyriologe, früher hat man gedacht, dass man aramäische Wörter verwendet hat und jetzt hat man es aber mit assyrisch-babylonischen Begriffen verwendet, was ich eigentlich als erstes probiert hätte, wenn es um das geht. Aber ja. Fragwürdig, die haben anscheinend
die Deutschen, gehabt. Die Deutschen schreiben ja auch Lateinisch.
Ja, jedenfalls, wenn man jetzt eben diese richtigen Wörter nimmt und anscheinend hat es lange gebraucht, um das entsprechend rauszufinden, dann kriegt man aus Löwe, Adler, Stier, Baum, Flug tatsächlich den Namen Sarginu, was Sargon in assyrischer Sprache ist.
Also Hieroglyphen.
So ungefähr. Und man geht auch davon aus, dass es vielleicht Sternbilder noch zusätzlich repräsentiert hätten können durch die Bilder, weil die Bilder sind alle so in Blau, in Gelb auf blauer Wand gemalt, so wie Sterne am Nachthimmel. Und es gibt ja auch die Sternbilder, sind ja zum Teil wirklich alt und gehen zum Teil wirklich aufs Mesopotamische zurück. Also wir haben ja ein Sternbild Stier, gibt es ja noch, zum Beispiel Löwe gibt es, Adler gibt es immer noch und die gehen auch zurück auf diese alte Zeit. Es gibt ein Sternbild Kiefer, gab es damals, also Kiefer im Sinne von Baum, ja, gab es damals, das haben wir jetzt nicht mehr. Also auch das könnte wieder so die symbolische Königswürde am Himmel darstellen. Also,
ich finde das so faszinierend, dass man... Also wir können uns das heute ja überhaupt nicht mehr vorstellen, die Gedankenwelt und das Weltbild dieser Menschen damals, die möglicherweise Sternbilder in Namen übersetzt haben, die wiederum in Teilen Repräsentation in der Flora und Fauna des Planeten gefunden haben. Und also wie, ich finde das so krass, weil wir denken heute ganz anders, obwohl wir dieselben Gehirne haben wie die. Ich finde das total faszinierend immer.
Ja. Ich glaube, wir denken nicht anders, wir denken vielleicht, jetzt regnet es übrigens gerade draußen bei mir, falls sich wer fragt, was hier da klappert im Hintergrund, da hat gerade ein richtiger Wolkenbruch eingesetzt bei mir, dass wir anders denken, würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, wir denken schon noch gleich, aber wir denken in anderen Bahnen, in einem anderen Kontext. Das meine ich, also, ja. Also, das neigt man auch oft dazu, zu vergessen, wenn man sich mit der Vergangenheit beschäftigt, dass, wenn wir Geschichte interpretieren, dass wir sagen, ja, warum waren die so blöd damals? Ja, warum haben die so einen Scheiß geglaubt von irgendwie, dass halt hier die Planeten Lebewesen sind oder irgendwie sowas? Und dass die eine Scheibe ist. Oder,
was ich ja auch immer total faszinierend finde, ist das Lehnswesen aus dem Mittelalter. Ja, also da gibt es einen König, dem gehört das alles und der kann dann aber Teile des Ganzen an Unterkönige, also an Fürsten vergeben, die das wiederum an Bauern vergeben, aber es gehört alles dem König, aber also es kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen.
Ja, aber du hast halt damals einfach keine andere Möglichkeit
gehabt, genau,
denken, weil wir sind heute mit dem Wissen, was wir heute haben, ist es ganz simpel herausfinden, okay, ja, das sind halt irgendwie die Sterne, sind halt gigantische Gaskugeln verdammt weit weg und die Planeten sind nämlich Felskugeln ganz weit weg, aber wenn du vor 3000 Jahren gelebt hast, dann hast du da oben Lichter gesehen und das war's. Und du hast nicht mal die theoretische Möglichkeit gehabt, mehr darüber herauszufinden.
Ja.
Du hast hinschauen können und du hast Lichter gesehen und das war's. Es gab keine Möglichkeit, da was anderes zu denken drüber. Also das darf man nie vergessen. Die Menschen früher waren nicht blöder als wir. Wir haben einfach nur mehr Möglichkeiten.
Ja. Und eigentlich auch faszinierend, wie lange die Menschheit existiert hat, bis sie angefangen hat, sich diese Möglichkeiten zu schaffen. Und wie schnell diese Möglichkeiten dann fortgeschritten sind. Also ich meine, was wir über das Universum wissen, wie alt ist das? Fangen wir mal bei Newton an, oder?
Da kannst du schon anfangen, aber wenn du wissen willst, wie die Sonne im Detail funktioniert zum Beispiel, das ist späte 60er Jahre, 1960er Jahre oder sowas. Und da irgendwie dunkle Energie, ja, auch ein Grund schon zur modernen Kosmologie, 1998. Also
wie das fortschreitet. Hast du The Three-Body-Problem gesehen? Da war ja genau das auch ein Motiv.
Ja, zuerst noch Mosul war die Mosul, Stadt, die mir nicht eingefallen ist. Ja. Aber ja, habe ich gesehen. Ich muss der nervige Typ sein, der sagt, ich habe die Bücher gelesen, bevor das eine Fernsehserie war.
Natürlich hast du das.
Ja, in dem Fall ist es wirklich natürlich, weil sobald die rausgekommen sind, also auf Englisch, weil auf Chinesisch bringen sie mir nicht viel, mangelt Sprachkenntnis. Aber als jemand, dessen wissenschaftliches Spezialgebiet unter anderem das Dreikörperproblem war, gab es das keine... Ja, Himmelsmechanik, Bewegung ist ein Himmelskörper, ja, und da geht ganz viel, führst du halt auf das Dreikörperproblem oder halt das eingeschränkte Dreikörperproblem zurück oder das eingeschränkte N-Körperproblem, wobei N meistens 3 ist. Also im Wesentlichen ist das Dreikörperproblem ist die Grundlage von all dem, was ich halt irgendwie so gemacht habe. Mhm. Ja. Und insofern habe ich mich intensiv damit beschäftigt. Insofern war das natürlich etwas, wo ich dachte, okay, das muss ich jetzt lesen und habe es auch gelesen. Und es hat mir als Buch, also als die 3 Bücher, die sind sehr, sehr gut gefallen. Es waren originelle Bücher, also vor allem, weil auch alle, du hast die nicht gelesen, oder?
Nee.
Es gibt eine schöne Hörspiel-Adaption. Ich weiß gerade nicht, irgendeiner von den deutschen Regionalanstalten hat da eine Hörspielserie gemacht, die jetzt, glaube ich, immer noch verfügbar ist oder wieder verfügbar ist. Die ist wirklich ein gut gemachtes Hörspiel. Und kann man sich auch anhören, habe ich mir auch angehört. Aber die Bücher sind wirklich, es sind 3 unterschiedliche Bücher, es sind 3 Bände und jedes Buch, man, das ist schon eine durchgehende Geschichte, aber stilistisch sind es 3 komplett unterschiedliche Bücher. So quasi drei Genres, 3 unterschiedliche Subgenres der Science Fiction als Trilogie.
Ach, das klingt aber interessant.
Sehr spannend. Ja. Also ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob es Absicht war, sondern das hat sich so entwickelt. Also der erste Teil ist halt sehr chinesisch, jetzt wenig überraschend, weil es ein Chinese geschrieben hat und das in China spielt mit chinesischen Protagonisten. Also insofern sollte man sich nicht wundern, dass es sehr chinesisch ist, aber es ist halt aus unserer westlichen Sicht etwas, was man nicht gewohnt ist, weil aus unserer Sicht ist irgendwie 90% der Science-Fiction ist USA.
Ja. Ja,
also das ist halt irgendwie was ganz anderes, wenn du irgendwie Science-Fiction vom Hintergrund der Kulturrevolution oder irgendwie sowas liest. Also allein das macht schon außergewöhnlich. Die Grundidee ist auch anfangs mäßig originell, später wird es dann sehr viel origineller und im zweiten Teil, das ist da, wo die Fernsehserie aufhört mit der letzten Folge, die nimmt schon so den Anfang des zweiten Buchs ein bisschen vorweg. Da hat er dann wirklich, wirklich originelle Ideen entwickelt. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich spoilern soll, am besten gar nicht. Aber das, was so in der letzten Folge passiert der Serie, das ist so die Ausgangslage für das zweite Buch. Da wird es dann sehr originell. Und vor allem, es geht dann auch im dritten. Also das zweite Buch ist dann eher so klassische Science Fiction. Da merkt man dann vom chinesischen Hintergrund nicht mehr viel. Mhm. Und das dritte Buch, das ist dann richtig so Space Opera mäßig. Da geht es dann, also da geht es bis zum, über das Universum hinaus.
Endet das dritte Buch so wie der dritte Teil dieser Miniserie? Oder wie viele Teile das jetzt auch waren?
Nee, 8, also, weil das ist ja,
9 oder sowas. Das ist ja doch ein sehr spezielles Ende, was sie da in der Verfilmung gemacht haben. Und ich fand das gar nicht so schlecht, ohne jetzt was spoilern zu wollen. Weil,
nein, also das Ende war insofern kein Ende, weil es halt, sie haben vom zweiten, den Anfang vom zweiten Buch quasi in die erste Staffel mit reingenommen. Das ist nicht so, dass die erste Staffel das erste Buch ist, sondern sie haben noch einen Teil vom zweiten Buch in die erste Staffel mit reingenommen.
Das heißt, wenn ich es lesen würde, würde es auch weitergehen. Also ich würde nicht irgendwie denken, die Geschichte kenne ich
ja schon. Das ist jetzt quasi der Ausgangspunkt für das komplette zweite Buch, womit die erste Staffel aufhört im Fernsehen. Und wie gesagt, das dritte Buch, das geht dann, das ist dann ja so wirklich Space Opera Science Fiction, da geht es dann wirklich in die aller fernste Zukunft bis über das Ende des Universums hinaus. Also ich fand es recht gut, die Verfilmung, also die Serie. Unabhängig vom Buch betrachtet, ist es auch eine gute Serie. Man kann immer was kritisieren. Wenn man die Serie mit dem Buch vergleicht, was man meistens eh nicht machen sollte, dann natürlich gibt es einiges zu meckern. Aber als Serie ist sie auch, ich habe sie gern gesehen, ja.
Weißt du, wie die deutsche Übersetzung ist? Taugt die was?
Oh, gute Frage, kann ich nicht sagen. Ich habe sie auf Englisch gelesen, weil sie auf Deutsch damals noch nicht erschienen waren. Aber das Hörspiel auf Deutsch, das wird auch immer eine Grundlage gehabt haben, das hat mich auch gut unterhalten.
Also ja, ich bin kein Freund von Hörspielen, darum fände ich Lesen dann vielleicht doch viel besser.
Also es gibt doch als klassisches Hörbuch gelesen. Also das gibt's auch.
Nee, das finde ich noch unangenehmer.
Ach so,
okay, gut. Ich muss lesen, also Bücher, sowas muss ich in meinem eigenen Tempo rezipieren, sonst dreh ich durch.
Ja, nee, aber ich gehe davon aus, dass die Übersetzungen mittlerweile auch direkt aus dem Chinesischen kommen. Das war ja früher so, wie ich angefangen habe, Haruki Murakami zu lesen.
Ja.
Die habe ich auch alle auf Englisch gelesen anfangs, weil die deutschen Übersetzungen, die es gab, waren Übersetzungen aus dem Englischen. Da habe ich gedacht, da kann ich gleich das Englische lesen, bevor ich da jetzt irgendwie die Übersetzung aus zweiter Hand lese. Aber mittlerweile, glaube ich, macht man das nicht mehr. Also mittlerweile macht man, glaube ich, auch da jetzt sowas direkt aus der Originalsprache.
Hier, wo wir bei Hieroglyphen und so waren, hast du diese Geschichte mitgekriegt, dass sie, wer war denn das? Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Die Wissenschaft hat, ja, das war so ein Wissenschaftlerteam, die haben einen alten Nilarm rekonstruieren können, okay, der vor über 2000 Jahren da geflossen ist, und zwar relativ weit, also ein relativ langer Nebenarm des Nils, 64 Kilometer lang, zwischen 200 und 700 Meter breit. Und jetzt, Florian, musst du sehr tapfer sein.
Ja.
Vermutlich sind die Pyramiden nicht von Außerirdischen gebaut worden.
Tja, sondern von was? Nilkrokodilen.
Von Ägyptern. Und das Problem mit den Pyramiden ist ja, die stehen zum Teil irgendwie so gefühlt wahllos in der Wüste rum. So, man fragt sich halt, warum haben die Dinger.
Nein, die sind an den Sternen ausgerichtet. Die Konstellation des Orion wieder.
Das auch. Aber die anderen Fakten sind, also die stehen da so rum und ewig und drei Tage hat sich halt die Wissenschaft gefragt, warum haben die genau da hingebaut? Wie haben die diese ganzen Steine hier über Land transportiert und sowas? Wenn du dir die Rekonstruktion anguckst, einen Link gibt's dann in den Shownotes, also die rekonstruierte Karte, und dir dann die Position der Pyramiden in Ägypten anguckst, die liegen fast alle an diesem Nebenarm des Nils. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sie die Steine einfach mit dem Schiff transportiert haben. Und irgendwann im Laufe der letzten Tausenden von Jahren ist dann dieser Nebenarm des Nils einfach versandet. Und darum sieht es jetzt so aus, als würden die Pyramiden in der Wüste stehen.
Vielleicht waren es Alienschiffe.
Das kann natürlich auch sein, ja. Ja. Nee, aber das waren die Aramat. So haben sie den Flussarm genannt.
Ach so. Die Aramat. Ja, weil wir gerade bei komischen, wissen, sehr archäologielastige Folge bis jetzt. Kennst du das Geschlecht der Aribonen?
Nee.
Ja, Aribo. Ja, das ist wie wenn wir Franzosen Haribo sagen wollen.
Ah, jetzt verstehe ich.
Nein, die Aribonen, das waren ja eben eine edelfreie Sippe. Da muss jetzt hier die Adelsexperten beschreiben, was edelfreie sind. Jedenfalls irgendwelche Adeligen, die zwischen 850 und 1100 in Bayern und halt Österreich wichtige Ämter
innehatten. Ihr Unwesen
trieben. Da gab es unter anderem den Pfalzgraf Aribo, den Zweiten. Ja, und der Aribo der Zweite war irgendwie der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Irgendwas von Ulrich von Lichtenstein. Mhm. Und Ulrich von Lichtenstein ist zumindest den Leuten bekannt, die sich mit mittelhochdeutscher Sprache und mittelhochdeutscher Lyrik beschäftigen. Der war ein ganz berühmter Minnesänger. Und ist also durch die Gegend gezogen und hat Minne gesungen und vor allem auch erklärt in einem Werk, das sich Frauendienst nennt, wie das mit das Werben um eine Frau quasi funktioniert hat damals. Mhm. So, ich erzähle das deswegen, weil der Mann irgendwann gestorben ist. Und dort, wo er gestorben ist, ist er begraben. Und dort, wo er begraben ist, hat man einen Grabstein hingetan. Und dieser Grabstein, der befindet sich in der Steiermark, also im heutigen Österreich, bei der Burg Frauenburg. Dort hat sich der Ulrich von Lichtenstein auch oft umgetrieben. Und dort hat man 1871 auf einem Steinblock entdeckt den Namen Ulrich. Und anderes Zeug und hat gedacht, okay, ja, das muss logischerweise hier der Grabstein von Ulrich von Lichtenstein sein. Mhm. Mittlerweile weiß man, ist nicht von ihm, sondern vermutlich von seinem Enkel oder irgendeinem anderen Nachfahren. Aber jetzt hat man sich das Ganze nochmal genauer angeschaut und nochmal neu gemessen und nochmal neu datiert vor allem und festgestellt, dass das Ding aus dem Jahr irgendwie so 1250, 1270 rum ist. Dieser Grabstein, was bedeutet das? Und jetzt halt dich fest.
Ich halte mich fest.
Es der älteste Grabstein mit deutscher Inschrift ist, den wir kennen. Nein, das ist ja ein Nischenrekord, aber es ist fantastisch. Vor allem fand ich schön, dass die Archäologinnen und Archäologen sich da wirklich auch die Mühe gemacht haben, diesen Stein, der ist nämlich als in die Kirche, die Pfarrkirche dort eingebaut worden, also richtig so eingemauert worden, und die durften den dann halt ausbauen, den Stein, durften den ein paar Stunden lang bewissenschaften und dann mussten sie ihn gleich wieder zurück einmauern. Mhm. Und in diesen paar Stunden haben sie einen tollen 3D-Scan gemacht. Also den kann man sich anschauen, du hast den wirklich so den kompletten Grabstein, den kannst du dann, wie es halt so ist, den kannst du so rumrotieren, drehen lassen und alles. Du kannst die Lichtverhältnisse ändern und so. Also kann man sich schön dieses Grabstein-Ding sie anschauen und da kannst du auch lesen, was da genau draufsteht auf dem Grabstein. Es sind nämlich die Worte oh Gott, jetzt kann ich wieder wissen, wie man Mittelhochdeutsch ausspricht. Hi leid Ulrich dieses Huses Retter Erbe. Hier liegt Ulrich, der rechtmäßige Erbe dieses Hauses. So, da steht da drauf. Das ist die älteste deutsche Inschrift auf einem Grabstein. Und wer sie sehen will, muss nach Unzmarkt in der Steiermark.
Mit Archäologie kann ich jetzt nicht dienen, aber mit Stein, das ist doch schon mal was. Es gibt ja eine CO2-Senke, die aus irgendeinem seltsamen Grund, wie ich finde, total selten nur in den Populärmedien zu finden ist. Und das ist Gesteinsverwitterung. Wenn Gestein verwittert, dann nimmt es CO2 auf und bildet dann Kalk, grob gesagt. In München an der LMU haben sie sich jetzt nochmal angeguckt, wie Erosion und Verwitterung, CO2-Bindung und CO2-Freisetzung miteinander zusammenhängen und haben gesehen, erstens, der Zusammenhang ist nicht linear und die verwitterungsbedingte CO2-Bindung bei einer sogenannten gemäßigten Erosionsrate von 0,1 Millimeter pro Jahr stellt ein Optimum dar. Wenn die Erosion stärker ist oder schwächer als dieser Wert, wird weniger Kohlendioxid gespeichert. Also wenn sie schwächer ist, wird weniger Kohlendioxid gespeichert. Wenn sie stärker ist als 0,1 Millimeter pro Jahr, wird Kohlendioxid freigesetzt. So, das heißt wiederum, und das fand ich irgendwie ganz spannend, die Hochgebirge, die ja sehr stark erodieren, Wind, Frost, tralala, kein Bewuchs und nix, die Hochgebirge sind tendenziell CO2-Schleudern und die Mittelgebirge sind tendenziell CO2-Senken, weil die Mittelgebirge tatsächlich sehr dicht an dieser Erosionsrate von 0,1 Millimeter pro Jahr vor sich hin verwittern.
Das heißt, wir müssen die hohen Berge abraspeln.
Genau, das müssen wir so, wie mir, da fällt mir, ich hatte mal, Mensch, wie hieß der Typ?
Weg mit den Alpen,
frei. Ja. Ich habe mal einen Podcast, ich habe mal eine Sendung aufgenommen, das ist einige Jahre her. Mensch, ich erinnere mich noch nicht mal mehr dran. Ich glaube, das war eine Sondersendung der Wochendämmerung. Da habe ich mit einem Forscher gesprochen, war der, ich glaube, vom Alfred-Wegener-Institut. Und zwar genau über sowas. Also Geoengineering durch Verwitterung. Der hatte da eine Arbeit gemacht, geraspeltes Gestein, also Gesteinsmehl, in die Ozeane zu kippen. Und dadurch CO2 zu binden, was wohl sehr gut funktioniert, also was auch der Meeresbiologie praktisch nichts anhat. Und der sagte dann auch irgendwann, also wenn wir die CO2-Menge, die wir aus der Atmosphäre, also die wir in die Atmosphäre eintragen, wenn wir die jeweils rausholen wollten mit Gesteinsverwitterung, dann müssten wir, was war das? Dann müssten wir jährlich eine Menge der Zugspitze schreddern und ins Meer kippen. Das heißt, die Alpen, die kriegen wir schnell weg. Also
ja, ich kann mich erinnern, wir hatten mal.
Boah, wie hieß denn der mit?
Nochmal. Wir hatten im Klimapodcast, habe ich mit Claudia mal so eine Arbeit besprochen, wo es auch irgendwie genau um das Thema ging. Und ich glaube, man hätte irgendwie ganz Österreich verwittern lassen müssen, damit irgendwie die Emissionen Österreichs irgendwie weggehen. Oder es ist irgendwie, ja, man kann es schon machen, aber.
Ja, aber was ich interessant fand tatsächlich ist, dass es der Meeresbiologie nichts anzuhaben scheint. Mhm. Das fand ich wirklich sehr, sehr
interessant. Wenn ich da ein paar Zugspitzen reinschmeiß.
Steigt der Meeresspiegel ein bisschen. Ne? Vielleicht erinnert sich aus dem Publikum noch irgendwer. Leute, falls ihr euch dann erinnert, wie ich da geredet habe, lasst mal einen Kommentar bitte da, weil es fällt mir wirklich beim besten Willen nicht mehr ein.
Hm. Ja, so, ganz anderes Thema. Was hat Winston Churchill immer gesagt?
No sports.
Genau. Oder
Blood, Sport, Sweat and Tears hat er auch
gesagt. Ja, ganz viel gesagt. Oder hat er nicht gesagt, ja. Also er hat nicht No Sports gesagt, glaube ich. Das ist, glaube ich, eines von den vielen Zitaten, die ihm zugeschrieben werden. Oder war es mit der Statistik? Egal. Winston Churchill hat gesagt, Sport ist Mord. Hat er sehr oft gesagt, Winston Churchill. Und da gibt es tatsächlich ja jede Menge Forschung dazu. Ist Sport jetzt gesund oder ungesund? Vor allem extremer Sport, ja, Leistungssport oder extremer Leistungssport. Da sagt man, okay, man kommt drauf an, welchen Sport du machst. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendwie ja, extrem Fallschirmspringer bin, ist es vielleicht nicht so gesund, langfristig gesehen. Aber wenn ich so jede Woche zweimal laufen gehe, ist es gesund, aber das ist dann kein Leistungssport. Hat sich eine neue Arbeit da ein bisschen was angeschaut, um eben genau diese Frage nach dem extrem Leistungssport sich anzuschauen, weil bis jetzt gab es halt immer so die Ausgangslage, dass, wenn man jetzt wirklich Leistungssport betreibt, also in dem Fall wirklich jetzt Ausdauersport, also Marathonlaufen, lange Fahrradrennen, Tour de France, ja, oder Triathlon oder sowas, ja, dass das anfällig für einen früheren Tod macht.
Und woran wird da so gestorben dann?
Naja, übermäßige Belastung des Herzes war, war so die Hypothese. Und man hat da eben auch Olympiasportlerinnen und Sportler untersucht. Da gab es eine Studie aus dem Jahr 2012, glaube ich, die genau das gezeigt hat, dass eben Leute, die Leichtathletik machen, Radfahren oder andere irgendwie schwerathletisches Zeug machen, dass die überdurchschnittlich oft an Herzproblemen sterben. Aber sagen andere, also in dem Fall war die Analyse, die Lebenserwartung von diesen SpitzensportlerInnen bei 70,4 Jahren, 76 Jahre bei der Gesamtbevölkerung. 6 Jahre weniger.
Das ist ordentlich.
Ja, aber haben die Leute gesagt, oder nicht Leute gesagt, aber haben viele gesagt, wenn es jetzt wirklich um Spitzensport geht, dann muss man auch ein Thema berücksichtigen, das jetzt vielleicht nicht so leicht nachvollziehbar ist, nämlich Doping. Ja, weil das ist auch meistens nicht gut für die Lebenserwartung, wenn du das betreibst. Und das ist aber irgendwie schwer zu kontrollieren dafür in den Studien. Jetzt haben sich aber Leute aus Kanada und Australien angeschaut, etwas, wo sie gesagt haben, was ich nicht ganz ihnen abnehme, aber sie haben gesagt, sie schauen sich jetzt quasi mal die wirklich Leute von bis 1950 an, weil da hat Doping noch keine große Rolle gespielt. Bin mir nicht sicher, da warst du nur nicht illegal. Wenn man sich anschaut, was die bei den Radrennen da so Anfang des Jahrhunderts getrieben haben. Also das war egal. Aber in dem Fall haben sie jetzt nicht nur Radrennen angeschaut, sondern sehr spezifisch die Leute angeschaut, die ersten 200 Personen, die die Meile in weniger als 4 Minuten gelaufen sind. Mhm. Das war zumindest im englischsprachigen Raum immer so ein Ziel, wie es jetzt vielleicht in der Szene der Marathon unter 2 Stunden ist, war so die 4-Minuten-Meile, also 1,6 Kilometer in weniger als 4 Minuten laufen.
4 Runden um den Platz.
Ja, das ist, du musst mit einer Pace von 2 Minuten 30 auf den Kilometer laufen.
Das ist schon ordentlich, ja.
Oder 24 km/h sind das. Ja, also das ist jetzt nicht so einfach. Also
nö, es das ist, schaffe ich mit dem Fahrrad und selbst das nur mäßig.
Ja. Also der Erste, der es geschafft hat, war 1953 Roger Bannister, ein Engländer, der dann auch zum Sir gemacht wurde. Also heute ist er Sir Roger Bannister. Und er ist nicht mehr Sir Roger Bannister, weil er ist 2019 gestorben, aber mit 89 Jahren. Also der ist schon mal lange auf dieser Welt gewesen. Und die haben sich jetzt diese 200 Top-Läufer angeschaut, die eben die Meile unter 4 Minuten geschafft haben bis 1950 oder ab 1950 und haben festgestellt, dass die tatsächlich im Durchschnitt 5 Jahre länger leben als die Allgemeinbevölkerung. Ja, also es ist alles sehr unklar.
Ja.
Die ersten 20, also wenn du wirklich die ganz frühen nimmst, ja, die ersten 20, die es geschafft haben, die haben im Durchschnitt 12 Jahre länger gelebt haben. Die, die es in den 60er Jahren gelaufen sind, die haben dann eine Lebenserwartung, die dann, je später man geht in der Zeit, desto weniger groß war der Effekt mit der Lebenserwartung.
Aber liegt es am Doping oder liegt es daran, womit gedopt wurde und wird?
Man weiß es nicht. Ja. Also das braucht noch irgendwie mehr Studien, weil wie gesagt, das ist alles so klar. Es gab auch Studien nur über Tour de France, Radfahrer, es gab nur Studien über Ruderer und so weiter. Also das ist alles nicht klar, weil du hast natürlich irgendwie genetische Faktoren drin. Du musst berücksichtigen, dass wie Top-Athletinnen und Athleten tendenziell sich wie nicht jeden Tag ansaufen und 20 Zigaretten rauchen oder sowas, ja, was vielleicht andere doch tun. Also da gleicht es dann vielleicht irgendwelche kardiovaskulären Risiken durch den Sport wieder aus. Mhm. Also es ist alles sehr, sehr unklar. Ich habe die Arbeit vor allem deswegen genommen, weil die einen wunderschönen Titel hat. Diese Arbeit heißt Outrunning the Grim Reaper.
Im Tod von der Schippe springen.
Genau. Longevity of the first 200 sub 4 mile, minute mile male runners. Also wir haben halt jetzt wieder einen Datenpunkt mehr, aber wir wissen es immer noch nicht genau. Warum? Ob jetzt dieser Spitzensport gut fürs die Lebenserwartung ist oder eher nicht.
Kann natürlich auch einfach an der modernen Ernährung liegen, denn
ja, spielt alles eine Rolle.
Wir essen ja so viel hochverarbeitetes Zeugs. Und weil der Franzos gerne isst, hat sich eine Evolutionsbiologin an der Uni Montpellier angeguckt, wie der Zusammenhang zwischen raffinierten Kohlenhydraten und, Achtung, wahrgenommener Attraktivität ist. Sie haben 104 Probandinnen und Probanden sich geschnappt, haben den Frühstück serviert mit 500 Kalorien, darin Fette, Proteine und einfache, nicht verarbeitete Kohlenhydrate oder ein sogenanntes hochglykämisches Frühstück, also mit ausschließlich raffinierten Kohlenhydraten. zwei Stunden nach dem Frühstück haben sie die Gesichter der Leute fotografiert, alles Heterosexuelle. Und dann haben sie die Leute gebeten, die Attraktivität der jeweils andersgeschlechtlichen Testpersonen zu bewerten. Das Ergebnis, sowohl bei Männern als auch Frauen, ist rausgekommen, dass wer ein hochglykämisches Frühstück gegessen hat, also viele raffinierte Kohlenhydrate, wurde als weniger attraktiv wahrgenommen als die Kontrollgruppe.
Das heißt, wenn ich irgendwie Date haben will, muss ich irgendwie Gurken frühstücken
genau,
oder sowas. Oder Tomaten.
Ein Ei vielleicht. Auch so, ne? Also ein Gurkenei. Dann haben sie
geguckt, keine Pfannkuchen.
Genau, dann haben sie geguckt, wie ist eigentlich mit chronischem Verzehr? Also wie ist denn das, wenn ich das den ganzen Tag übertreibe, dieses Problem? Und da sind auch Menschen, die raffinierte Kohlenhydrate essen, weniger attraktiv oder werden als weniger attraktiv angesehen. So muss man es ja sagen. Da gibt es dann allerdings, also wenn du tagsüber isst, gibt es einen Geschlechterunterschied. Bei Männern führt fett- und proteinreiches Essen am Nachmittag zu einer niedrigeren Attraktivität. Und wenn du hochglykämische Lebensmittel isst als Mann nachmittags, dann wirst du höher bewertet. Also nachmittags macht Zucker Männer hübscher.
Es kommt mir alles ja dubios vor irgendwie.
Naja, sie sagen auch, das könnte auch sehr gut damit zusammenhängen, dass das an den Insulinwerten liegt. Weil wenn du hochglykämische Sachen konsumierst, hast du einen Glukoseboost. Dadurch hast du dann viel Insulin im Blut und Insulin macht auf irgendeine Art und Weise, lässt dich das besser aussehen. Wahrscheinlich, weil du einfach nicht so schlechte Laune hast, wenn du einen Snickers gegessen hast oder irgendwie.
Kann ich mir einfach Insulin spritzen? Schaut dann auch besser aus.
Das müsste eigentlich auch sein, ne? Also, wie sie schreiben, jedenfalls. Konzentration des Insulin sorgt für die Veränderung der Gesichtszüge.
Das heißt, alle, die Diabetes haben, die sind die urattraktiven Menschen?
Anscheinend. Und das liegt übrigens, also mit den Gesichtszügen liegt übrigens nicht an der schlechten Laune, sondern es liegt daran, dass der Insulinspiegel die Androgensynthese beeinflusst. Und Androgene sind Vorstufen von Sexualhormonen.
Okay.
Und je nachdem, wie die produziert werden und wie viel davon produziert werden, so attraktiv oder unattraktiv bist du dann halt. Oder wirst du gelesen, wie es heutzutage so schön heißt.
Ich werde nach diesem Podcast überbackene Schinkenfleckerl kochen. Ich weiß nicht, was das bedeutet.
Fleckerl.
Ja.
Was das?
Schinkenfleckerl. Es sind so Fleckerl, sind so kleine rechteckige Nudeln. Also wirklich so kleine, keine Ahnung, so einen halben Zentimeter, so Nudelstückchen. Mhm. Oder ein bisschen größer vielleicht noch, so ein Zentimeter mal Zentimeter, so Nudelstückchen. Die werden wie so Nudeln gekocht und dann kommt da in der Originalversion Speckwürfel dazu. Ich nehme Räuchertofu. Dann kommt da so ein bisschen, keine Ahnung, Zwiebeln kommen noch dazu. Dann kommt das alles in so eine große Pfanne. Dann kommt obendrauf, kann man dann noch so ein bisschen so Käse oder Käse-Sahne-Mischung machen oder die entsprechende vegane Variante. Mhm. Alles drauf tun, im Ofen überbacken und da gibt es Salat dazu.
Ja, ich vermute mal, dass das überhaupt keinen Effekt haben wird, weil du danach dermaßen vollgefressen bist, dass du sowieso nicht mehr rausgehst.
Wahrscheinlich. Aber meine Frau wird sich freuen, weil die hat sich das gewünscht und ich koche es für sie. Also. Ja, aber was macht man, muss ich jetzt überleiten, was macht man, wenn man doch rausgeht? Dann kann man zum Himmel schauen und dann kann man Dinge sehen. Hast du die Dinge am Himmel gesehen?
Es sind wieder Dinge am Himmel. Keine Ahnung. Welche?
Naja, ich bin, also je nachdem, wann die Hörerschaft sich das anhört, aber wer so am 11. oder 12. Mai 2024 aufgewacht ist und Social Media eingeschaltet hat, ist erschlagen worden von Polarlichtbildern.
Ah ja, diese Sonnenaktivität, die Extreme, ja.
Genau.
Ja.
Und wer dann, so wie ich, in der Nacht davor im Bett lag, wie es vernünftige Menschen tun, ja, hat diese Lichter nicht gesehen. Und ich habe, wie gesagt, diese Polarlichter nicht gesehen. Du hast Polarlichter vermutlich auch nicht gesehen, sonst hättest du schon irgendwo davon erzählt.
Das ist richtig. Nee, ich habe die nicht gesehen. Ich habe tatsächlich, ich habe das verschlafen. Also ich habe sogar noch vorher gedacht, so, oh, das gucke ich mir an, aber ich war so fertig. Da, ja.
Ja, war keine schlechte Entscheidung, denn muss man auch sagen, ich habe das auch schon mit Ruth in unserem anderen Podcast, das Universum, besprochen. Es muss sich keiner jetzt irgendwie schlecht fühlen, weil er sich die Polarlichter verpasst hat. Das, was auf diesen Bildern zu sehen ist,
das
ist nicht das, was man in Deutschland gesehen hätte. Also du kannst dich rausstellen und siehst am Himmel gar nichts. Wenn du Glück hast, kannst du mit dem Handy irgendwie ein langbelichtetes Foto machen und dann siehst du auf dem Foto, dass da am Himmel irgendwie ein bisschen was abgeht, aber mit freiem Auge sieht man da eigentlich ja so gut wie nichts. Also man sieht vielleicht mit ein bisschen Glück einen leichten rosa Schleier, wirklich nicht das, was auf diesen Bildern zu sehen ist. Dazu muss man wirklich
bei uns
in den Norden fahren.
Ne? Also ja. Das gilt jetzt, ja, okay.
Dazu musst du, wenn du jetzt irgendwie nach Spitzbergen, nach Island, nach Grönland irgendwo hinfährst oder nach Nordnorwegen und da der Himmel klar ist und da die Polarlichtschuhe abgeht, klar, dann siehst du was, aber bei uns nicht, nee. Also da, aber das ist der erste Grund, warum man sich nicht Sorgen machen muss. Wenn man die Polarlichter verpasst haben sollte, also das, was ihr auf den Fotos im Internet gesehen habt, hättet ihr sowieso in echt nicht gesehen. Und vor allem, nur weil jetzt einmal ein Mega-Sonnensturm war, heißt es nicht, dass nie wieder einer kommen wird. Das ist auch tatsächlich so, dieses Sonnenmaximum, in dem wir uns befinden, das ist noch aktiv. Mhm. Also die Sonnenstürme gibt es ja deswegen, jetzt die nicht ganz wissenschaftlich korrekte, aber kurze Version, weil die Sonnenaktivität sich ändert, also die magnetische Aktivität auf der Sonnenoberfläche ist zyklisch veränderlich, die ist mal mehr, mal weniger. Mhm. Und wenn sie stärker ist, dann können da diverse Dinge passieren, Kurzschlüsse vereinfacht gesagt, wegen derer die Sonne Zeug ins Weltall schleudert, und mit Zeug ist halt geladenes Material aus ihrer Atmosphäre gemeint, und das ist der nicht wissenschaftliche Teil, dieses Zeug trifft auf die Atmosphäre der Erde und macht dann die Polarlichter. Ja? In Wahrheit ist es komplizierter, aber das ist die kurze Version.
Nein, das ist ganz, also genau so ist das, genau so.
Ja, und das passiert halt umso öfter, je magnetisch aktiver die Sonne ist, und das ist zyklisch, und so kurz gesagt, alle 11 Jahre gibt es ein Maximum. Mhm. Und wir sind gerade in einem Maximum, aber das ist jetzt ein Prozess, der über einige Monate geht. Ah, okay. Das hat gerade angefangen, es wird noch weitere Sonnenstürme geben. Nicht jeder Sonnensturm trifft die Erde, zum Glück, aber das ist jetzt etwas, was ich einem Artikel auf spektrum.de entnehme. Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass es in Zukunft, in naher Zukunft noch öfter passiert und dass wir den Höhepunkt noch gar nicht gesehen haben. Hm. Weil tatsächlich erstens mal das ist auch ein bekannter Effekt, je stärker dieser Zyklus fortgeschritten ist, desto näher tauchen diese Sonnenflecken, also die Regionen, aus denen diese Dinge rausgeschleudert werden, desto näher wandern die Sonnenflecken an den Äquator der Sonne. Und je näher sie sich am Äquator der Sonne befinden, desto größer ist die Chance, dass die eben in Richtung der Erde ausgeschleudert werden. Das ist nicht so wahrscheinlich, wenn diese aktiven Zonen irgendwo in den Polarregionen der Sonne sind oder weiter oben oder unten, aber mit fortschreitendem Zyklus wandern sie in Richtung Äquator, dann steigt auch die Chance, dass es zu uns kommt. Und das ist auch was, also dass die schwersten Stürme, das wusste ich nicht, da zitiere ich jetzt nur den Spektrumartikel, die schwersten Stürme ereignen sich in der Regel Monate oder Jahre nach dem offiziellen Maximum. Das heißt, da ist quasi die Aktivität schon im Absinken, aber es kann immer noch schwere Stürme geben, die zum Teil schwerer sind als das, was am Höhepunkt der Aktivität passiert, aber die sind dann in der Frequenz nicht mehr so häufig. Das heißt, ja, also es kann durchaus sein, dass wir noch einen ordentlichen Sonnensturm erleben und ihr dann nochmal die Chance habt, rauszugehen und euch zu ärgern, dass ihr nichts am Himmel seht.
Apropos Flecken.
Ja.
Das ist die Überleitung des Tages. Was macht außerdem Flecken?
Ja, viel.
Schweiß.
Ja.
Besser habe ich es nicht hingekriegt. Jetzt hast du hast ja keine Kinder. Und falls du welche hast, sind die wahrscheinlich noch nicht im Teenageralter. Wer Teenagerkinder hat, weiß, Teenager stinken.
Ja, aber die können nichts dafür, glaube ich. Oder meistens können sie nichts
dafür. Die könnten tatsächlich nichts dafür. Und es haben jetzt tatsächlich ein paar WissenschaftlerInnen von der berühmten Universität, die ich mir nicht, es ist eine Nature-Publikation jedenfalls. Also die Wissenschaft hat sich mal angeguckt, was denn dann eigentlich in den Körpern der Teenager passiert. Also was die ausschwitzen. Ah, hier, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hat das untersucht. Und zwar produzieren, also ne, was haben sie gemacht? Sie haben es verglichen mit Babys, ne? Weil Babys riechen gut. So, selbst fremde Babys riechen gut, außer sie haben gerade gekackt. Dann, ne?
Ja, die laufen nicht so viel rum mit Teenager, die schwitzen nicht so
viel. Die schwitzen auch, aber die schwitzen anders. Sie haben halt Wattebäuschen genommen, haben die unter die Armen verteilt, und zwar bei Babys und bei Teenagern. Dann haben sie die Dinger in Gaschromatographen geschmissen und geguckt und gesehen, dass die Teenagerproben höhere Konzentration von Carbonsäuren enthalten, die als käsig oder erdig bezeichnet werden von Leuten, die sich mit Gerüchen auskennen, also Parfümeure oder wie man da irgendwie fragt. Außerdem gibt es zwei chemische Verbindungen, die ausschließlich in Teenager-Schweiß vorkommen, und die riechen, Achtung, nach Moschus und nach Urin. Babys
riechen? Ausschließlich in Teenager-Schweiß. Ich habe jetzt gerade irgendwie so einen Film in meinem Kopf, dass das sowas ist wie da dieses komische Zeug, was sie aus den Walen rausgeholt haben für die Parfumherstellung, was so wertvoll war.
Amber.
Das auch so gestunken hat in reiner Form.
Du meinst,
dass jetzt Teenager gehalten werden.
Mit den unterirdischen Menschenfabriken wegen Adrenochrom oder wie sie hieß.
Nee, das ist alles nur für die Parfumindustrie. Da werden Teenager gehalten, dass sie ihre Schweißstoffe erzeugen.
Schön fand ich, wie das Zeug heißt, was die ausschwitzen. Also Teenager haben, das ist jetzt auf Englisch, 5A Andros 16 EN31 und 5A Andros 16 EN3AOL. Außerdem ist da auch noch drin 6-Methylhept 5EN21, Geranylaceton und Squalen.
Squalen
klingt auch gut, klingt irgendwie nach Tintenfisch wegen Squid. Ja, aber immerhin wissen wir jetzt, warum Teenager stinken. Ja? Aber was wir dagegen unternehmen können, das haben sie nicht gesagt.
Tja, ja, da muss die Forschung noch nacharbeiten.
Ja. Was sie auch nicht angeguckt haben, ist der Vergleich zu Erwachsenen. Fand ich auch ganz interessant. Sie haben nur Babys
und da gibt es auch einige, die stinken.
Das stimmt, ja. Und manche davon nach Moschus und sehr viele davon nach Urin. Ja.
Weißt du, was viel, viel niedlicher ist als Teenager?
Alles?
Ja, nicht alles, aber Eichhörnchen.
Oh, da habe ich neulich eine Überschrift gesehen und gedacht, diese verfluchten Eichhörnchen, was war denn das nochmal?
Ja, nee, also erstmal allgemein über Eichhörnchen. Eichhörnchen sind die besten Tiere, meiner Meinung nach. Ich habe in meinem Garten immer wieder Eichhörnchen. Mittlerweile schon, glaube ich, die zweite oder dritte Generation. Die kriegen auch, das ist fast schon wie ein Haustier. Ich gebe wirklich Geld für Eichhörnchenfutter aus, damit die Tiere, die
dreimal am Tag zum Essen auch kommen. Nüsschen und so. Aber also könnten wir uns vielleicht darauf einigen, dass das noch niedlichere Tier eine Kreuzung wäre, also ein Eichhörnchen mit den Händen von Ottern?
Vielleicht, aber Eichhörnchenhände sind auch niedlich, aber ja, vielleicht, ja. Nee, aber Eichhörnchen sind tolle Tiere, also ich mag die gerne.
Ja, super,
die sind bei mir so drei Stück, habe ich glaube ich aktuell, die immer regelmäßig zum Futtern in den Garten kommen und hüpfen auch rum und sind auch blöd ein bisschen, so wie Teile, wie die ihre Nüsse vergraben oder so, oder wo sie vergraben. Man merkt auch Charakterunterschiede, da ist ein so ein altes, das gibt sich keine Mühe mehr. Das ist, schmeißt du da hin, den tritt einmal drauf und haut wieder ab. Nee, aber das irgendwie, das hat wahrscheinlich schon genug Erfahrung zu wissen, da die blöden Menschen legen mir eben neue Nüsse hin, warum soll ich da jetzt irgendwelche eingraben? Also das gibt sich keine Mühe beim Eingraben. Und dann so ein junges, energisches kommt immer, da sucht sich mal neue Stellen, krabbelt gräbt tiefe Löcher, schmeißt da die Nüsse rein. Also, ja, es ist lustig, denen zuzuschauen, kann ich nur empfehlen.
Ja, aber die machen immer gute Laune, ja.
Ja, aber tatsächlich gibt es eine wissenschaftliche Arbeit, die gezeigt hat, dass vermutlich im Mittelalter die Lepra von Eichhörnchen übertragen worden ist.
Das ist echt irre.
Ja, also man weiß, dass die Lepra, also nicht, dass jetzt irgendwie die Eichhörnchen selbst das gemacht haben, auch da ist es ein Bakterium, glaube ich, Mycobacterium Lepre, das verursacht eben diese Krankheit Lepra, die es immer noch gibt, also Pocken sind ausgestorben, Lepra gibt es immer noch, erschreckend viele. Schätz mal, wie viele Menschen stecken sich jedes Jahr mit Lepra an? Ja, eine Größenordnung zu viel. 200.000.
200.000, okay.
Also zwei Größenordnungen zu viel. Aber 200.000 ist immer noch für so eine Krankheit wie Lepra, die man irgendwie nur so aus der Bibel
kennt. Wenn man sie als biblische Krankheit definiert, ja. Aber bei 8 Milliarden Einwohnern.
Also. Nee, aber wie gesagt, Pocken haben wir quasi auch nicht mehr wirklich. Ja, sowas, oder, wir haben auch noch die Pest, also gut. Aber Lepra ist wirklich sowas, das gibt es immer noch in großen Mengen, also Asien, Afrika, Südamerika vor allem. Und es ist nicht so, das ist auch so ein weit verbreitetes Vorurteil, wenn du Lepra hast, dann fallen dir die Gliedmaßen ab oder sowas.
Ja, dann gab es auch früher in der Schule immer diese Witze auch.
Ja, ja. Nee, aber ist Quatsch. Also es liegt daran, dass dir, wenn du Lepra hast, dass die Nervenzellen langsam absterben. Das ist das, was passiert, wenn du Lepra hast. Das heißt, es verschwindet auch dein Schmerzempfinden. Wenn du dir die Hand verletzt oder das Bein verletzt, dann merkst du nichts davon. Ja, und wenn das du eine schwere Wunde an der Hand oder am Bein hast und du nichts
davon halt merkst
und es nicht behandelt wird, naja, dann kriegst du halt ganz schwere Schäden bekommen, die halt dann ja irgendwann ja amputiert werden müssen oder sonst irgendwas. Mhm. Also das ist der Grund, warum man halt irgendwie diese Forschung hat, dass bei Lepra irgendwie die Körperteile abfallen, aber liegt an was anderem. Also Lepra ist trotzdem keine gute Krankheit. Gut, gibt doch keine, gibt
nee, keine guten Krankheiten, aber es ist eine unangenehme.
Es gibt sozial akzeptierte Krankheiten, ja. Erdbeerallergie. Ne? Ja. Es gibt sozial weniger akzeptierte Krankheiten, Lepra.
Ja, das habe ich gemeint, ja. Man will es auch nicht haben, aber tatsächlich auch die Inkubationszeit, da wusste ich auch nicht, kann 4 bis 6 Jahre dauern.
Oh Gott, das ist ja wie Borreliose.
Ja, aber wenn man frühzeitig anfängt, dann kann man das mit Medikamenten heilen.
Ach so, dauert aber auch frühzeitig mit Lepra anfängt, dann. Ja.
Nee, aber auch da, ist irgendwie, auch da, wie gesagt, man will es nicht haben. Also es dauert auch irgendwie, kann Monate bis Jahre dauern, bis man eben wirklich geheilt ist. Mhm. Aber ich sag, man will es nicht haben. So, jetzt ist mal die Frage, wo kommt das her? Also dieses Bakterium selbst kennt man, das ist schon ein paar Millionen Jahre alt, weiß man. Aber die Frage war, wie das sich verbreitet hat. Und tatsächlich haben da Forscherinnen und Forscher festgestellt, dass tatsächlich in Großbritannien ein wirklich überraschend hoher Prozentsatz der Eichhörnchen, die da auf den britischen Inseln rumlaufen, Lepra-Erreger haben. Ja, das hat damals, das war 2016, und das hat eben dazu geführt, dass man dachte, okay, vielleicht haben die Viecher das übertragen damals im Mittelalter, weil man Eichhörnchen ja durchaus jetzt nicht so behandelt hat wie Ratten. Die Ratten haben die Pest übertragen, die waren auch überall. Die Eichhörnchen waren jetzt nicht überall, die sind nicht durch alle Häuser gelaufen und so weiter, aber mit Eichhörnchen hat man gehandelt. Ja, also Eichhörnchen selbst, aber Eichhörnchenfelle zum Beispiel sind behandelt worden. Ja. Die sind aus Skandinavien gekommen bis nach England und weiter runter und so weiter. Vielleicht sagen sie, in dieser Arbeit hat man Eichhörnchen zum Teil auch ab und zu mal als Haustiere gehalten. Mhm. Aber jetzt haben die sich das mal genau angeschaut. Die haben Überreste gesucht, also nicht gesucht, die haben schon gewusst, dass sie sind, es waren in so auf Kirchen, Friedhöfen und so weiter, haben sie 25 menschliche und 12 Eichhörnchenknochenproben untersucht. Also es war jetzt kein Eichhörnchen-Menschenmassengrab, also sie haben die menschlichen Überreste eben aus Ausgrabungen bei Winchester in England, und die Eichhörnchenknochenproben haben sie von einer mittelalterlichen Kirschnerwerkstatt, da haben sie die gefunden, also die haben sie ausgegraben und haben die untersucht. Und haben festgestellt, dass dieser Lepra-Erreger, Mycobacterium Lepra, sowohl in den menschlichen als auch in den Eichhörnchenproben, also dieselbe Variante quasi vorhanden war. Das heißt, es scheint möglich zu sein, es scheint wahrscheinlich zu sein, dass dieses spezielle Bakterium zwischen Tier und Mensch zu der Zeit, also vor ungefähr 1000 Jahren, ausgetauscht worden ist. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man in England von Eichhörnchen Lepra kriegt. Also der Lepra-Stamm, den die Eichhörnchen jetzt haben, die modernen Eichhörnchen, ist ein ganz anderer Lepra-Stamm als bei den mittelalterlichen Eichhörnchen.
Das sind so schöne Geschichten, mit denen man, wenn man es richtig anstellt, unglaubliche Paranoia auslösen kann.
Ja, ich habe keine Ahnung.
Mit Wanzen in Frankreich.
Ja, ich habe nicht geschaut, wie die britische Presse über diese Arbeit berichtet hat, aber... Ja, also es sagt auch, also die beteiligten Forscherinnen und Forscher sagen auch, dass man tatsächlich wirklich einen sehr langen Kontakt mit einem infizierten Tier haben muss, damit man sich heute eben anstecken kann mit Lepra, weil wir natürlich auch eine gewisse Immunität auch entwickelt haben gegen Lepra. Also wer jetzt nicht wirklich gerade täglich mit Eichhörnchen schmust, mit britischen Eichhörnchen schmust, wird vermutlich eher nicht Lepra durch Eichhörnchen kriegen. Aber... Ja, das ist eine interessante Geschichte. Also Eichhörnchen, ich mag sie trotzdem noch, die Eichhörnchen, ja.
Also wenn er jetzt nicht gerade Lepra hat, sodass ihm die Hand wegfliegt, wenn er sie bewegt, was macht der Engländer in der Kneipe?
Ja, Eichhörnchen.
Er spielt
Eitopfessen.
Ach, stimmt. An der Uni Osnabrück haben sich ein paar Physiker mal angeguckt, wie man, also das, ich muss dazu sagen, ich verstehe von Dart überhaupt nichts. Ich habe das noch nie kapiert, wie da die Punkte und so gezählt werden. Und
ist
so.
Aber nicht schwer.
Ja, aber ich weiß es halt nicht. So.
Ja, soll ich es erklären?
Nein, zwei Sätze. Ich vergesse das sowieso sofort. Es wird irgendwie rückwärts gezählt und manches zählt doppelt und manches nicht und so. Also ich trage jetzt was vor, wovon ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe. Also ich habe, ne, also jedenfalls haben sich zwei Physiker von der Universität Osnabrück angeguckt, wie muss man eigentlich seinen Pfeil werfen, um eine maximale Punktzahl zu erreichen. Und dann haben sie haben eine mathematische Formel entwickelt, die geht davon aus, dass die Pfeilstreuung der Normalverteilung folgen würde. Außerdem haben sie gesagt, nehmen wir an, dass es keine Bereiche auf der Scheibe gibt, in denen ein Wurf genauer ist als in anderen Bereichen. Also alles mehr oder minder Zufall. So. Und daraus haben sie mehrere Anleitungen abgeleitet. Wer perfekt wirft, sollte auf das kleine Feld mit 3x20 zielen. Mhm. Bei wem der Pfeil ein bisschen, also regelmäßig oder typischerweise ein bisschen neben dem anvisierten Ziel landet, Der sollte zwischen den Feldern 3x19 und dem Bullseye zielen. Ja. Mhm. Da liegen nämlich auch die 7 und die 16 in diesem Bereich. Darum ist das gut. Und je besser die eigene Zielgenauigkeit ist, desto mehr sollte man sich an der 3x19 orientieren. Je unpräziser man wirft, desto mehr sollte man die Mitte anvisieren. Und wer Probleme hat, die Scheibe überhaupt zu treffen, das schaffe noch nicht mal ich. Wer Probleme hat, die Scheibe überhaupt zu treffen, zielt am besten in die Mitte. Das gibt jetzt noch mehr Tipps. Die trage ich nicht alle vor, weil da wird mir ja verrückt von. Also, falls du einen Linksdrall hast, wirfst du lieber dahin, falls du einen Rechtsdrall hast, lieber dahin. So. Und die einfache Strategie wäre ja, immer auf das Feld mit der höchsten Punktzahl zu zielen und das dann zu verfehlen. Funktioniert aber nicht so gut wie die Tipps von diesen Statistikern. Die haben pro Runde, also pro 3 Würfe, bis zu 7,5 Punkte mehr erreicht. Ja. Mit dem, was sie da ausgerechnet haben.
Ist aber nicht überraschend, weil, wie gesagt, ich weiß, ich bin jetzt auch kein Dartexperte, ja. Ich habe das halt ab und zu gespielt, aber ich weiß, wie es funktioniert. Das heißt, du fängst mit einer gewissen Punktezahl an, 501 sind es traditionellerweise, und dann musst du halt einfach den Pfeil auf die Scheibe werfen, dafür kriegst du Punkte und du musst am Ende auf 0 Punkten sein. Und wer zuerst auf 0 Punkten ist, hat gewonnen. Es ist, wie gesagt, es gibt noch Komplikationen dabei, die lassen wir jetzt aus, dass du irgendwie am Anfang ein doppeltes Feld treffen musst, am Ende ein doppeltes Feld und so Quatsch. Also, aber im Wesentlichen.
Unterbieten darf man auch nicht, ne? Wenn du nur noch 10 Punkte hast und 12 triffst, bist du nicht mal 0. Ne?
Genau, wenn du 10 Punkte brauchst, loswerden willst, dann musst du eine doppelte 5 werfen, zum Beispiel. Ja. Aber wie gesagt, das lassen wir alles weg. Du musst halt einfach eine gewisse Menge an Punkten abbauen und da könnte man jetzt denken, ja, dann schmeiße ich halt immer dahin, wo ich die meisten Punkte kriege. Und das ist die 3x20. Da kriegst du eben, dass die, was soll 3x20 sind, nämlich 60 Punkte dafür. Und in der Mitte gibt es, also das Bullseye, in der Mitte gibt es 50 Punkte. Das ist eben nicht so viel. Ja, das heißt, du kannst bei einem Durchgang, wo du 3 Pfeile werfen kannst, kannst du eben theoretisch 180 Punkte kriegen, Maximum. Das Problem ist, wenn ich dann nur leicht daneben werfe von der 3x20, dann lande ich zum Beispiel in der 1. Ja. Und das ist halt die niedrigste Punkteanzahl, die ich kriegen kann. Das heißt, wenn ich dreimal ganz, ganz knapp daneben werfe, habe ich schon 180 Punkte, 3 Punkte. Ja. Darum haben die auch gesagt, wenn du eben nicht exakt werfen kannst, dann musst du halt irgendwie schauen, dass du irgendwo hinzielst, wo es nicht allzu tragisch ist, wenn du halt nicht exakt triffst. Und da suchst du halt dann nicht die 3x20 aus, sondern irgendwie ja eben eine andere.
Ja, die 19,
die halt in ihrer Arbeit offensichtlich genau geschaut, wo ist da eben die statistische Möglichkeit am besten. Ja, ich habe schon lange nicht mehr Dart gespielt. Früher habe ich das in Kneipen oft gemacht. Also ja, wie man es halt so macht. Halt, man trinkt irgendwie ein paar Bier und irgendwann fängt man an, mit dem Pfeil irgendwo hinzuwerfen. Am lustigsten fand ich immer den Mensch ärgert dich nicht Modus. Der ist toll. Der kann wirklich irgendwie, da können wunderbare Kneipenschlägereien im Zweifel entstehen.
Ich bin das Letzte, was ich von Dart mitbekommen habe, war eine Folge der wirklich grandiosen Serie Loudermilk. Ich weiß nicht, ob du die schon gefunden hast, hier Netflix, die läuft auf Netflix.
Habe ich schon mal gehört von.
Also dreht sich alles um den Hauptdarsteller Sam Loudermilk und die Abenteuer, die er als trockener Alkoholiker erlebt und trockener Alkoholiker, erfolgloser Schriftsteller und so. Unfassbar witzige Serie, wirklich unfassbar witzig. Und da ist beim Treffen der anonymen Alkoholiker kommt einer rein und hat einen Dartpfeil im Kopf stecken und behauptet steif und fest, dass er nicht trinken war.
Ja, solltest du mal eingeladen werden zum Dartspielen, dann bestehe auf dem Mensch-Ärger-Dich-Modus. Ist nämlich super. Okay. Fängst du auch mit 501 Punkten an und musst runterzählen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf 120 Punkten stehst und ich auf 130 Punkten stehe und ich werfe eine 10, habe also gleich Punkte wie du, dann gehst du wieder zurück auf Start. Das heißt, ich kann dich dann quasi rausschmeißen. Verstehe.
Das ist ja furchtbar.
Das kann wunderbar. Jede Menge Streit kann man da.
Vielleicht hatte der tatsächlich nicht getrunken und hat aus ganz anderen Gründen den Pfeil im Kopf gehabt. Kann ja auch sein.
Ja, was macht man noch im Pub? Dann kann man das auch gleich abhaken, diese Geschichte. Man trinkt das eine oder andere alkoholische Getränk. Und wenn man das macht, dann passiert nichts. Wenn man es zu oft macht, dann kriegt man am nächsten Tag einen Kater. Und das Problem am Kater ist, dass man ihn nicht haben will. Ja? Ja. Gegensatz zu Eichhörnchen, die möchte man gerne haben. Genau. Aber wir kriegen ja vom Saufen einen Kater und kein Eichhörnchen. Aber es gibt jede Menge Katerkuren. Es gibt keine davon, die wirkt. Hast du schon eine gefunden, die wirkt? Wenn ja,
das ist Quatsch. Es gibt was Neues, wo du Infusionen gelegt kriegst, das tatsächlich ein bisschen lindern soll. Aber
ja, und auch da gibt es Forschung, die, glaube ich, auch vor gar nicht allzu lange gezeigt hat, dass das genau nichts bringt,
Infusionen.
Ja. Okay. Also es tut nur so. Okay. Aber es gibt bis heute meines Wissens nach
keine wirklich wissenschaftlich belegte Behandlung gegen Kater. Also alles, was da erzählt wird, irgendwie. Also das Einzige, was hilft, ist halt irgendwie ja das Reparierbier, wie man in Österreich sagt. Mhm. Dann einfach noch weiter saufen. Das hilft auch nur scheinbar, weil du halt die Folgen abschwächst und dann dir noch einen neuen Rausch anzüchtest und das langsam ausschleichst. Ja, aber ist nicht unbedingt das, was man machen sollte.
Der Österreicher trinkt das am nächsten Tag. Also ich trinke immer, wenn ich viel Wein getrunken habe, trinke ich am Ende des Abends immer noch mal ein Reparaturbier. Einfach nur, um irgendwie wieder normal zu werden oder so.
Ja, aber da wirst du eigentlich nur besoffener. Mhm. Aber brauchst du dann zwei Reparaturbier am nächsten Tag. Jedenfalls, also ansonsten alle möglichen anderen Kuren helfen nicht. Aber jetzt haben Forscherinnen und Forscher aus der Schweiz etwas entwickelt, das das Problem quasi an der Wurzel packt und tatsächlich an der Wurzel packt. Weil der Grund, warum man den Kater hat oder warum man eben diese ganzen negativen Folgen hat, oder einer der Gründe, gibt auch irgendwie Dehydrierung und alles was und so weiter, aber es sind die Abbauprodukte. Mhm. Ja, weil der Alkohol wird abgebaut vom Körper, weil das ist ja Gift, das will der Körper los werden. Und eins der Abbauprodukte ist eben Acetaldehyd, glaube ich, heißt das. Acetaldehyd.
Und Acetaldehyd, oder?
Acetaldehyd, wie auch immer.
Acetaldehyd. Wie auch immer. Ja, aber es ist doch ein Aldehyd.
Wie auch immer.
Das, genau. Dieses
Zeug.
Das 1, ist 2, 3, Hexahydroxyhexan.
Ja. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall das, was dann eben auch ja, die ganzen Gesundheitsschäden macht, wenn man zu viel Alkohol trinkt, ja. Mhm. Und jetzt haben die eben probiert, was zu tun, um gar nicht erst dieses Acetaldehyd sich erzeugen zu lassen, ja, also den Alkoholabbau zu beschleunigen. Dass der Alkohol in dem Fall direkt in Essigsäure umgewandelt wird, was er auch in der Leber umgewandelt wird, aber in der Leber entsteht eben dieses Acetaldehyd dazu. Und jetzt haben sie gesagt, okay, was brauchen wir dafür? Ja, wir müssen irgendwas mal finden, dass das in den Körper reinkommen kann, dass dort lange im Körper bleibt und das in der Lage ist, das umzuwandeln. Mhm. Und sie haben gedacht, okay, wir müssen mal irgendwie ein Gel oder sowas machen, also irgendwas, was ein bisschen ja, was halt zäh ist, damit es langsam abgebaut wird. Sie haben aus Molke, ich finde Molke ist so ein grauenhaftes Wort. Das kann man in Österreich kaufen. Da gibt es irgendwie Molke. Latella heißt das zum Beispiel. Ja. Finde ich grauenhaft. Ich würde es gar nicht, selbst wenn es gut schmecken würde, würde ich es nicht trinken, weil ich Molke finde ich so ein grauenhaftes Wort. Egal. Jedenfalls haben diese Proteine aus dieser Molke genommen und haben die gekocht. Dann haben die Fasern gebildet, Salz und Wasser reingetan. Dann hat sich so ein Gel gebildet. Ja, also einfach so ein Gel. Das hilft aber doch nicht, weil du brauchst Katalysatoren. Mhm. Katalysatoren, das sind die, die halt dafür sorgen, dass der Alkohol abgebaut werden kann. Also haben die mal Eisen reingeschmissen, ja, damit der
Oxidation, Eisen... Oxidation, immer gut.
Damit das Eisen eben mit dem Alkohol reagieren und daraus Essigsäure machen kann. Und dann haben sie aber auch noch Gold dazu getan. Mhm. Nicht, damit es irgendwie fancy aussieht oder sowas, sondern weil du Wasserstoffperoxid brauchst. Und das ist eigentlich auch giftig. Zum Glück braucht man nur ganz winzige Mengen davon. Aber dieses Wasserstoffperoxid, das kann eben aus einer Reaktion von Gold und Glucose erzeugt werden. Ja, also Eisen, Glucose, Gold, all das haben die in das Gel reingepackt. Und wenn du das dann im Magen hast, dann wird da eine chemische, enzymatische Reaktion ausgelöst, bei der am Ende Alkohol in Essigsäure verwandelt wird und das ist jetzt der große Vorteil, erstens, dieses Acetaldehyd wird dabei nicht erzeugt und weil das Ganze eben im Magen-Darm-Trakt stattfindet, hast du den Alkohol dann nicht im Blutkreislauf, weil der kommt dann aus dem Magen ins Blut. Also du nimmst ein bisschen Alkohol schon auch durch die Mundschleimhaut auf und so weiter, aber ja, die ist halt sehr, sehr klein im Vergleich zu den restlichen Schleimhäuten. Das heißt, du hast weniger Alkohol im Blut, wenn du jetzt irgendwie das Gel quasi direkt mit dem Alkohol einnimmst. Also wenn ich jetzt irgendwie 5 Bier reinstelle und dann irgendwie 2 Stunden später
das geht,
dann hilft es auch nicht anders. Mehr. Ja, ja. Aber im Prinzip funktioniert das. Ja, also du könntest mit diesem Gel tatsächlich verhindern, dass der Alkoholpegel in deinem Blut steigt, während du trinkst und dass du die ganzen negativen Folgen des Acetaldehyd hast im Körper.
Ist natürlich vor allen Dingen für so Weintrinker wie mich ist das natürlich total super, weil du kannst dann wirklich hingehen und kannst keine, was weiß ich, 10 Flaschen aufmachen. Also kannst halt ja 10 verschiedene Weine einfach mal trinken, kannst auch 20 verschiedene Weine trinken, ohne dass du wirklich betrunken wirst und hast halt von jedem Wein immer noch dieses Geschmacks- und Geruchserlebnis, deswegen du ihn ja eigentlich trinkst.
Ja, aber für uns andere Weintrinker, die nicht so Schnösel sind wie du, die einfach nur wollen, dass das ordentlich fährt, das Zeug, da bringt es nichts dann, ja?
Das ist natürlich, Wirkungstrinker sind ausgenommen.
Ja. Ja, also das ist die Forschung der Uni ETH Zürich. Der einzige Wermutstropfen in dem Fall ist
in Mais.
Ganz genau, das Ganze.
Die Probanden waren keine Menschen.
Nein, die Probanden waren Mäuse. Die haben, es gab Alkoholikermäuse und so irgendwie, ja, Partytrinkermäuse, also Mäuse, die einfach nur einmal was bekommen haben, oder Mäuse, die schon 10 Tage lang besoffen gehalten worden sind. Und bei beiden hat es tatsächlich funktioniert. Ja.
Was ich nicht verstehe, ist, warum haben die das nicht mal an Menschen? Also wenn es an einer Maus funktioniert, probiere ich das doch als nächstes an mir selber aus, oder?
Ich wollte.
Aber gut, das publiziert man dann nicht, ne?
Ja, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die da im Labor gestanden sind und sich irgendwie ein paar kurze gekippt haben und das Geld dazu genommen haben, um zu schauen, was passiert. Aber wenn du es irgendwie Menschenversuche machen willst, dann musst du ja irgendwie Ethikkommissionen und alles irgendwie durch. Also ich nehme an, das wird schon noch kommen, aber. Ja, und übrigens, bevor uns jetzt hier jemand wieder böse Nachrichten schreibt, auch die Forscherinnen und Forscher sagen, gesünder ist es, gar keinen Alkohol zu trinken, aber, und das ist jetzt hier auf dich bezogen, das Gel könnte aber vor allem für Menschen interessant sein, die nicht ganz auf den Genuss verzichten möchten, aber ihren Körper nicht belasten wollen und nicht an der Wirkung des Alkohols interessiert sind.
Mhm. Was ich ja nicht bin, wie wir alle wissen.
Genau, aber wenn du jetzt wirklich die 10 Flaschen Wein verkosten willst, des Geschmacks wegen, ja, dann ist das die Zielgruppe und muss man doch wissen, ob das eine groß genug Zielgruppe ist, um das vermarkten zu können.
Man kann auch 10 Flaschen Wein verkosten und einfach ausspucken, was man im Mund hatte, dann ist das auch nicht so schlimm, das ist ja, was die Profis machen. Also letztendlich war es auch nur eine Ausrede, weil ich Wirkungstrinker bin. Naja.
Ja. Aber die Frage ist halt wirklich, ob das ein Produkt ist, das sich wirklich vermarkten lässt, ob da wirklich genug Menschen gibt, die jetzt nicht nur als Vorwand sagen, sie trinken den Alkohol wegen des Geschmacks, oder ob die meisten
trinken. Was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, ist, also ich trinke ja oft auch alkoholfreie Biere. Ja. Weil ich dann ein Bier trinke, weil du bist dann auf so einer, wie auch immer, gearteten Versammlung, du bist dann trotzdem irgendwie dabei. Ne? Also wenn du da mit einer Cola stehst, bist du irgendwie doch draußen auf eine Art. Und darum finde ich alkoholfreie Biere ganz gut. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass du sowas gut vermarkten kannst oder gut einsetzen kannst, indem du sagst, das erste Bier trinke ich so, dann schütte ich mir das Gel rein und dann trinke ich die nächsten Biere einfach, ne, dann nehme ich an der Veranstaltung teil, werde aber nicht betrunkener, sondern habe einfach nur das leichte Tütern von einer Flasche Bier drin. Sowas könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ja, aber eigentlich ist es völliger Schwachsinn, also gerade auch, wenn ich in die Weinwelt gucke, also ich habe mittlerweile, gibt es Hersteller, die machen weinartige Getränke, also fermentiertes Zeug mit Tee, mit Pflanzenextrakten und so weiter und mischen das gut zusammen, sodass ich hatte neulich von einem dänischen Hersteller, Muri heißt der, ein Pseudo-Rotwein, ein Pseudo-Weißwein, die hat eine geschmackliche Tiefe, eine geschmackliche Komplexität wie ein Wein. Und das kannst du dir dann halt auch ins Glas tun und wenn du immer mal wieder dran riechst, hast du trotzdem ein gutes Gefühl und nicht so dieses, Traubensaft. Also man braucht eigentlich keinen Alkohol mehr, um ein schönes Geschmackserlebnis zu haben. Also davon sind wir mittlerweile, also auch wenn ich mir die Fine Dining und Sterneküche angucke, was die mittlerweile an alkoholfreien Getränkebegleitungen zu ihren Menüs machen, das ich finde das spektakulärer als Wein noch. Das ist wirklich, wirklich toll.
Habe ich noch nicht probiert.
Musst du mal gucken. Also es gibt auch spezielle Versandhäuser. Ich kann dir den Link mal, also Muri Drinks heißt der, glaube ich, dieser Laden. Ist nicht billig, da kostet so eine Flasche Wein, kostet ein 20er. Das heißt, es ist jetzt nichts, um mal eben seinen Durst zu löschen, sondern es ist wirklich was, kannst du auf den Tisch stellen mit Freunden und kannst das trinken und über dieses Zeug reden. Das ist wirklich super.
Man kann ja auch so Wodka dazu geben, dass er ein bisschen fährt.
Kannst du auch machen, ja.
Nee, weil es ganz gemeint, aber ja, ich habe das schon gesehen, ich habe es gerade gefunden. Ich guck mir das mal an, das klingt spannend.
Das ist wirklich spannend, ja. Kommen wir zu einem viel weniger verdächtigen Getränk, Kaffee.
Ja, okay.
Oder Kaffee, je nachdem, wo du trinkst. Kennst du Cold Brew? Trinkst du Cold Brew?
Nee, der einzige kalte Kaffee, den ich mag, ist ein Eiskaffee. Und selbst da bestelle ich ein Eiskaffee, ehrlich, vor allem wegen dem Vanilleeis und der Schlagsahne. Da bin ich immer enttäuscht, wenn ich da so einen kalten Kaffee unten drin habe, den ich auch noch austrinken muss.
Bei mir gab es, habe ich mich irgendwie einmal im Jahr gefragt, was war nochmal Affogato? Um dann festzustellen, Espresso mit Vanilleeis. Cold Brew, ich mag Cold Brew sehr gerne, ist halt eine Extraktionsmethode, die ohne Hitze auskommt. Also entweder nimmst du einen gemahlenen Kaffee, packst halt in Wasser und lässt den so vor sich hin extrahieren. filtrierst ihn hinterher durch oder packst ihn in so einem Filter. Also kannst du einen Nussmilchbeutel nehmen als Filter. Dann kannst du, mit dem Nussmilchbeutel kannst du auch einen ganzen Eimer, also literweise, Cold Brew machen. Und dann gibt's noch so Geräte, die tröpfeln langsam kaltes Wasser auf den Kaffee. So, das hat zur Folge, dass weniger Bitterstoffe rausgelöst werden aus dem Kaffee. Und es hat zur Folge, dass du auf deinen Kaffee Stunden bis Tage warten musst, was ein bisschen blöde ist. Darum finde ich es eigentlich viel geiler, mir einen Espresso zu machen und den dann schnell runter zu kühlen auf Eis, also einen starken Espresso, und den dann einfach durch das Eiswasser, mit dem ich den runterkühle, halt irgendwie ein bisschen zu verdünnen. So, in Australien, New South Wales, an der Universität dort, haben sie versucht, rauszufinden, ob sie irgendwie ein paar mehr Antioxidantien aus dem Kaffee rauslösen können, und haben darum akustische Kavitation betrieben. Sie haben den Kaffee mit Ultraschall beschossen. Also Kaffeepulver in Wasser, Ultraschallwellen drauf. So, und das bewegt das Kaffeemehl nicht, sondern zersetzt die Krümel noch weiter. So. Was mit den Antioxidantien passiert ist, weiß ich gar nicht. Sie haben aber guten Kaffee rausgekriegt. Dann haben sie das Ding an eine normale Espresso-Maschine gebaut. Also einen sogenannten, wie heißt das Gerät? Warte, ich muss nachgucken, wie heißt das nochmal? Ultraschallkupplung. Ein Transducer steht in der Grafik. Also ein Ultraschallgeber an die Espresso-Maschine gebaut. Und haben dann so ein bisschen vor sich hin experimentiert und haben dann rausgefunden, also die Maschine durfte den Kaffee nicht kochen, ne, weil es ist ja Cold Brew. So. Ja. Das heißt, sie haben nur Druck aufgebaut und das Wasser mit Druck durch das Kaffeemehl geschoben und Ultraschall draufgegeben. So, 60 Sekunden lang haben sie das gemacht. Also 60 Sekunden Ultraschall, alle 12 Sekunden kaltes Wasser mit Druck einmal durchgepumpt, und der Kaffeepuck durfte nicht gepresst sein, wie es normal ist in diesen Espressomaschinen. Und da kam dann ein guter Espresso bei rum.
Okay.
Und haben auch noch das mit längeren Kaffees ausprobiert, waren damit aber nicht so zufrieden, also ein bisschen mehr Bitterstoffe im Nicht-Espresso. Haben aber dann im Interview auch gesagt, dass sie da auf jeden Fall noch mehr Forschung betreiben werden, was ich irgendwie total schön finde. Bei Kaffee, so mal gucken, wie wir noch Kaffee kochen können. Ich habe mich da ja auch mal in diese Kaffee-Nerd-Szene reingelesen.
Ich weiß.
Das war ganz, ganz furchtbar. Was ich auch sehr schön finde, ist, wo sie es veröffentlicht haben, und zwar in einem Journal namens Ultrasonics Sonochemistry.
Okay.
Wo ich dann auch dachte, wofür gibt's irgendwas, das kein eigenes Journal hat?
Vermutlich, aber da müsstest du im Journal für Dinge, die kein eigenes Journal haben, nachschauen. Da ist das aufgelistet. Ja, dann machen wir gleich weiter mit den besten Überleitungen der 80er, 90er und der Gegenwart. Was ist der Ort, an dem am meisten Kaffee getrunken wird?
Wien.
Nein, ja, auch vielleicht, aber nein, das Büro.
Okay.
Ja, weil.
Das Labor hätte ich jetzt auch noch, weil ja Kaffee
der Büro, würde wissen. Der Arbeitsplatz.
Der Arbeitsplatz.
Ja. Und der Arbeitsplatz hat vor ungefähr 4 Jahren ja ein schlechtes Image bekommen, weil keiner mehr hin wollte wegen Corona. Nee.
Das Image hatte er schon vorher. Die Leute haben nur auf einmal eine gute Ausrede gehabt.
Ja, es gibt eine Studie, die untersucht hat, wie das jetzt wirklich ist mit Homeoffice und Arbeitsplatz arbeiten. Ja, weil das hat man ja gesehen in der Pandemiezeit, dass wirklich viele Menschen gesagt haben, ja, sie finden das so geil im Homeoffice, und viele gesagt haben, nee, sie kommen überhaupt nicht klar damit und so weiter. Die Leute angestellt haben, dem hat den meisten gesagt, ja, wir wollen auf jeden Fall, dass die bei uns sind, weil wenn sie zu Hause sind, sind alle faul und arbeiten nichts und so. Also hat man mitbekommen, die ganzen Vorurteile, Halbwahrheiten und so weiter. Jetzt gab es mal wirklich eine Studie, die sich angeschaut hat, jetzt nicht unbedingt Arbeitsleistung in dem Fall, sondern wirklich, wie man sich fühlt.
Arbeitsplatzzufriedenheit, ja.
Genau, also man weiß auf jeden Fall, die haben auch die Leistungsfähigkeit angeschaut. Also da haben sie festgestellt, dass da jetzt kein großer Unterschied war, ob du jetzt zu Hause arbeitest oder ob du im Büro arbeitest. Aber was die angeschaut haben, war Folgendes. Sie haben mal 1023 Menschen in Deutschland befragt, eine Online-Befragung, die aber halt über längere Zeit läuft, also seit März 2020 haben die schon angefangen, also was ich wirklich mit der Corona-Pandemie angefangen, diese Langzeitstudie, und das sind jetzt ein paar erste Teilergebnisse, und wie gesagt, zuerst mal haben sie festgestellt, dass die Präsenzpflicht sich weder positiv noch negativ auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Also Selbsteinschätzung war das jetzt in dem Fall. Die Mitarbeiter haben bei sich selbst, ich zitiere jetzt, kaum einen leistungssteigernden Einfluss der Präsenzarbeit festgestellt. Mhm. Ja, also ich muss sagen, wenn ich jetzt da irgendwie im Büro bin, arbeite ich nicht besser, haben die Leute gesagt. Ja. Aber dann haben sie auch gefragt, wie erschöpft fühlen sich die Leute? Und da haben sie gesagt, 38% der Leute, die im Büro gearbeitet haben oder im Büro arbeiten mussten, haben eine stärkere Belastung und Erschöpfung verspürt. Und bei den Homeoffice-Leuten waren es nur 21%.
Ja, deckt sich absolut mit meiner Erfahrung. Ich habe ja auch lange im Homeoffice gearbeitet und tatsächlich Sendungen gemacht, also im Homeoffice vorbereitet und danach live geschaltet, um eine Sendung zu machen. Ich war danach nicht annähernd so erschöpft, wie wenn ich im Sender gewesen wäre, ja.
Ja, interessant ist auch, dass bei den Leuten, die befragt haben, waren jetzt nicht nur so die unterste Schicht der Bürohierarchie vertreten, sondern da waren auch Führungskräfte mit dabei. Noch eigene Aussage auch wieder hier, 476 von den 1023 waren nach eigener Aussage Führungskräfte. Mhm. Und dann haben die sich auch angeschaut, der Homeoffice-Wunsch. Also sie haben gefragt, wie viele Tage pro Woche würden die Leute gern zu Hause arbeiten? Ja, das war... Im Jahr 2022 lag der Wert bei 3 Tagen im Schnitt. 2023 waren es 2,9 Tage jetzt insgesamt. Wenn du dir jetzt die Angestellten und Führungskräfte getrennt anschaust, dann kriegst du ein anderes Bild.
Okay.
Die Führungskräfte sagen, ich meine, ist jetzt kein dramatisch anderes Bild, aber man sieht schon, also Führungskräfte sagen, nee, 2,5 Tage reichen, Angestellte sagen doch, nee, 2,8 Tage. Mhm. Also die Führungskräfte wollen anscheinend sagen, wir müssen im Büro sein und führen, sonst funktioniert es nicht. Und die Angestellten gefälligst auch.
Vielleicht haben die Führungskräfte auch einfach nur viel bessere Ausweichmöglichkeiten, weil sie zum Beispiel ein eigenes Büro haben und nicht in einem Großraumbüro oder Cubicle oder sowas sitzen und darum auch viel besser, ich sag mal, ja, Päuschen machen können, also Arbeit simulieren können, letztlich, ohne das jetzt mal, also mal wertfrei gesagt, also einfach da sein können. Und wenn es nicht wehtut, da zu sein, dann bist du halt auch gerne da.
Ja, ich sag's auch gerne ganz werten. Also vielleicht sind die ganzen Führungskräfte, wenn sie zu Hause sind, stellen sie fest, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich muss im Büro sein, sonst und den Leuten auf die Nerven gehen.
Bullshit-Jobs. Genau, ja. Ich habe leider keine frische Geschichte mehr zu erzählen.
Ja, ich kann dir noch eine zum Abschluss erzählen. Hurra. Und zwar erzähle ich dir die Geschichte von den 7 Sternen und den Anzeichen für außerirdische Megastrukturen.
Ich habe die Überschrift gelesen und habe gedacht, ach, spreche ich Florian drauf an oder lieber nicht?
Ja, es ist eh keine sonderlich spektakuläre Geschichte. Also es geht wie immer um die Dyson-Sphäre, die haben wir sicherlich, also die Dyson-Sphären, die haben wir sicherlich auch schon mal hier besprochen in diesem Podcast. Also das ist diese Idee, diese Science-Fiction-Idee, die eine gewisse wissenschaftliche Berechtigung hat, dass man sagt, wir haben dann einen fetten Stern, der Unmengen an Energie erzeugt, aber wir kriegen nur einen ganz, ganz winzigen Teil dieser Energie vom Stern ab, nämlich den, der auf die Erde fällt.
Ja.
Wäre doch viel cooler, wir bauen einfach eine Schale um den Stern, da können wir die ganze Energie einsammeln.
Ernten die Energie. Wo würde man die Schale eigentlich hinbauen? Würde man die, müsste die nicht dann irgendwie auf sowas wie Jupiter-Umlaufbahn oder so? Also weil,
ja, komm darauf hin. Du musst
halt, also die Erde muss ja drinnen sein, die kann ja nicht.
Kannst naja, nein, die Idee ist dann, also eine der Ideen ist, dass du die Schale natürlich dann nutzt, um auf der Innenseite der Schale zu leben.
Ah, okay.
Ja, und dann machst du diese Innenseite der Schale natürlich dort, wo die Umlaufbahn der Erde ist, weil dann hast du dort auch die gleiche Bewegungskraft, dann hast du da eben die, dann ist das Ganze irgendwie auch halbwegs stabil, dann hast du da auch die gleiche Menge, weil wenn du es zu weit weg machst, wenn du es bei Jupiter-Orbit machst, naja, dann ist es zu kalt. Wenn du es bei Merkur-Orbit machst, ist es zu heiß. Mhm. Das heißt, wenn du überall auf dieser Schale, Innenseite die gleiche Energie abkriegen willst, wie jetzt auf der Erdoberfläche, dann musst du da hinbauen, wo jetzt die Erde ist. Und du musst sowieso irgendwie ein paar Planeten auseinandernehmen, sonst kriegst du das ganze Material nicht dafür. Und am Ende ist die auch nicht stabil, also das weiß man auch, so eine massive Schale würde auch auseinanderbrechen und so weiter. Das ist ganz viel Detailkram, wo wir wissen, dass das ist zwar eine gute Idee, aber in der Praxis wird es eher nicht funktionieren. Aber man kann es ja zumindest annähern. Ich kann sagen, okay, dann hülle ich halt den Stern in Unmengen von Photovoltaik ein. und leg jede Menge Kabel. Ich weiß jetzt nicht, wie das dann geht. Aber man kann es dann irgendwie auch so weiter planen, dass dort irgendwie...
Induktion, Weltrauminduktion.
Ja, nee, das geht theoretisch. Du kannst doch so Energie halt irgendwie per Mikrowellen irgendwo hinstrahlen. Das geht schon. Aber du musst jetzt nicht gleich die volle Science-Fiction-Version machen von der belebten Kugelschale um die Sonne rundherum, sondern du kannst dir sagen, okay, man könnte trotzdem auf die Idee kommen, wir schauen halt, dass wir wirklich möglichst viel von der Strahlung nutzen. Und dann halt, keine Ahnung, irgendwie gigantische Photovoltaikpaneele bauen, die wirklich um die Sonne herumkreisen. Was dazu führen würde, dass sich eben ja das Licht der Sonne von außen betrachtet verdunkelt. Klar, weil ich nehme es ja. So, und man hat jetzt solche Dyson-Sphären schon probiert zu finden. Wenn du wirklich eine komplette Sphäre bauen würdest, rundherum um den Stern, dann siehst du den Stern nicht mehr. Aber du würdest halt die Dyson-Sphäre noch von außen so ein bisschen im Infrarot, im Wärmelicht
deuten
sehen.
Ja.
Genau, die wird halt, gibt halt die Wärme ab. Das könnte man dann sehen, hat man probiert, in Sternkatalogen zu suchen, ob es da so Objekte gibt, die ungefähr so eine Art von Strahlung haben, hat nicht wirklich was Passendes gefunden. Und jetzt hat man eben eine neue Suche gemacht in Katalogdaten und hat dann tatsächlich jetzt eben gesucht nach ganz, ich lasse sie Details aus, also wirklich nach speziellen Arten von Strahlung, Infrarotdaten, die halt darauf hindeuten, auf so eine, naja, in Bau befindlicher Dyson-Sphäre, eben so eine Dyson-Sphäre, die eben nur aus einzelnen großen, sehr großen Photovoltaik-Panelen besteht. Da wird man dann eben eine andere Struktur finden. Also es ist jetzt irgendwie im mittleren Infrarotbereich und so weiter, wird man da was finden. Also ist die Wissenschaft dahinter ist schon ganz interessant. Du kannst halt genau ausrechnen, wie da die Infrarotsignale aussehen würden, die man sowas gibt. Und dann kannst du die Katalogdaten durchlaufen lassen. Naja, und dann siehst du halt, dass du, wenn du da jetzt irgendwie ein paar Milliarden Sterne, die wir im Gaia-Katalog drin haben, dem umfangreichsten Sternkatalog, dann kommen da irgendwie 7 Sterne raus oder 7 Objekte raus, wo es heißt, okay, ja, die strahlen ungefähr gerade die richtige Menge an Infrarotstrahlung aus, die zu einer Dyson-Sphäre passen würde, was aber nicht bedeutet, dass es Dyson-Sphären sind, sondern halt einfach nur Sterne, wo halt diese Art der Strahlung rauskommt, was aber natürlich auch andere Gründe haben können, weil wir wissen, dass...
Gibt es Theorien, welche Gründe das sonst haben könnte?
Ja, Staub,
so.
Genau das. Also Staubscheiben zum Beispiel, die machen, der wärmt sich auch auf und gibt dann die Wärme als Infrarotstrahlung wieder ab. In dem Fall sagen sie ja, das sind eigentlich rote Zwergsterne, die sie da gefunden haben. Und Staub bei roten Zwergsternen ist eigentlich eher selten, solche Staubscheiben. Aber nur weil wir es noch nicht gesehen haben, heißt ja nicht, dass es nicht geben kann. Vielleicht haben wir jetzt Staubscheiben bei roten Zwergsternen gefunden. Kann ja auch sein. Wir sind wahrscheinlich als Dyson-Sphäre. Ja, aber es ist interessant, ja, also es ist, wie gesagt, es ist etwas, das kostet quasi nichts, die Forschung, es kostet schon was, ja, Leute arbeiten da dran und
ja, aber du hast die Daten schon, du musst jetzt ja, nicht noch irgendwelche Observatorien bauen.
Genau, du musst halt irgendwie ein paar schlaue Computerprogramme schreiben, die dir die ganzen vorhandenen Daten durchsuchen. Also es ist jetzt irgendwie Forschung, die man halt mal gut machen kann und man schadet auch nichts, das zu wissen, ja, also
werden wir sehen, ja, vielleicht. Vielleicht, ne, es ist halt nicht ganz ausgeschlossen, dass es doch Dyson-Sphärenartige.
Ja. Nein, unmöglich ist es nicht, aber.
Womit wir wieder beim Three-Body-Problem wären.
Ja, genau. Ja, die haben wir, ich glaube, 30, weil ich gerade. Er kommt sicherlich auch irgendwo vor. Ich habe es nicht mehr im Kopf, die ganzen alten Folgen.
Nee,
die ganzen alten Bücher, aber.
Das weiß ich jetzt auch nicht.
Kommt das sicherlich vor.
Im Film war es nicht, aber. Ja, mir ging es jetzt um außerirdische Intelligenzen und so weiter, die so weit weg sind, das und so. Ja, haben wir noch Werbung?
Ja, ein bisschen Werbung. Ich meine, der eine Werbehinweis hängt davon ab, wann diese Folge gesendet wird. Mhm. Es wird am 25. Mai der Heinz Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation verliehen. Und das ist eine Fehlinformation. Am 24. Mai wird der Heinz Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation verliehen, was vielleicht insbesondere die Podcast-Hörerschaft, die ja hier per Definition zuhört, freuen wird, weil der Heinz Oberhummer Award für Wissenschaftskommunikation an einen deutschsprachigen Wissenschaftspodcast verliehen wird, nämlich an die Kollegen von Methodisch Inkorrekt.
Och.
Die bekommen den jetzt nicht nur für ihren Podcast, die bekommen den quasi für ihr wissenschaftskommunikatorisches Gesamtwerk, weil die auch super Bühnenshows machen und andere coole Sachen machen, Bücher schreiben und Zeug machen. Und jetzt haben wir uns gedacht, weil der Preis von den Science Busters verliehen wird, dessen, wo ich dazugehöre. Und wir haben uns gedacht, okay, dann die hätten den schon länger mal kriegen sollen. Die sind absolut würdig, die Wissenschaftskommunikation im Sinne von Heinz Oberhummer vorangetrieben zu haben. Und darum haben wir denen den Preis gegeben. Und die Preisverleihung findet statt am 24. Mai in Wien am Heldenplatz, da im Rahmen der langen Nacht der Forschung. Da ist so ein großes Zelt aufgebaut und da finden auch davor diverse Wissenschaftssachen statt. Aber am Abend, ich glaube 20:30 geht's los. da ist die Preisverleihung, die im Wesentlichen daraus bestehen wird, dass Martin Puttigam, der Master of Ceremony der Science Busters, erklärt, wer die beiden sind und warum sie den Preis kriegen, und dann kriegen sie den Preis und dann machen die beiden einen Ausschnitt so eine Stunde lang aus ihrer aktuellen Bühnen-Live-Show. Mhm. Also man kann sich quasi MinCorrect live anschauen in Wien, kostenlos. Eintritt ist frei. Und wer es nicht nach Wien schafft, gibt es auch als Livestream im Internet.
Eintritt ist frei, heißt aber, man muss sich trotzdem anmelden, oder?
Nein, man muss da einfach hingehen und reingehen und sich hinsetzen, wenn man Platz findet.
Und wenn da auf einmal dreimal so viele Leute kommen, wieder Platz haben?
Dann müssen zwei Drittel davon draußen stehen bleiben vom Zelt.
Können sich den
Livestream keine Ahnung. Angucken auf dem Handy. Ja, oder gibt es einen Würstelstand davon, beim Volkstheater gehen, gibt es gutes Bier, schöne Bratwurst oder sowas, oder sich sonst irgendwas angucken in Wien. Oder den Livestream am Handy angucken. Genau, und das findet da statt, da könnt ihr gerne hingehen. Oder danach gibt es noch, was gibt es noch? Am 1. Juni gibt es auch in Wien Science Busters and Friends for Future. Das ist unser Benefizabend für den Klimaaktivismus, den wir jetzt schon zum dritten Mal stattfinden lassen, wo diverse Künstlerinnen, Künstler, Leute aus der Kultur- und Kabarettszene mit den Science Busters einen Abend lang auftreten, und das ganze Geld geben wir der letzten Generation, damit die sich mehr Superkleber kaufen kann.
Nein, haben die sich nicht neulich betoniert? Also zumindest
stand das in der Zeitung. Ja, das haben sie bei der letzten Version dieses Benefizamt waren tatsächlich irgendwie drei von den Aktivistinnen da und haben live vorgezeigt, wie man sich die Hand einbetoniert. Und wie man es wieder rauskriegt.
Okay, weil, ja,
das war wirklich, die eine davon hat eine wunderbare Geschichte erzählt, weil die hat sich da wirklich mal einbetoniert und dann ist die da irgendwie rausgespohrt worden und gehämmert worden und ins Krankenhaus gebracht worden, und im Krankenhaus wollte sie aber niemand behandeln, weil sich niemand da irgendwie dran wollte, dass die da irgendwie hier ihr den Beton von der Hand macht, und irgendwann ist sie nach Hause gegangen und hat sie gezeigt, ja, wenn die es nicht alle so bescheuert anstellen würden, dann kann man das auch ganz, ganz leicht abmachen, und hat dann gezeigt, wie man halt eine Hand einbetoniert und wie man sie ganz leicht wieder runterkriegt.
Und gibt es irgendeine Spezialflüssigkeit?
Ja, das verrate ich doch nicht hier. Ach, Polizei mit. Nee, aber
es ist wie wenn du ein Buch schreibst und die guten Sachen erzählst du dann auch immer nicht.
Nee, es wird irgendwann da auch ein YouTube-Video geben von diesem Abend. Da kann man sich das dann anschauen. Also es ist immer so eine Mischung aus eben hauptsächlich Künstlerinnen und Künstler, damit die das Publikum ziehen. Und dann ein paar Leute eben von den Aktivistinnen sind dabei, die halt dann ein bisschen auch was. Dieses Mal wird es besonders interessant, wer an Skifahren interessiert ist, was in Österreich ja viele Menschen sind, da wird Julian Schütter wird auch dabei sein, was erzählen. Julian Schütter war Teil des österreichischen Skinationalteams, also Profi-Skifahrer, dem aber dann irgendwann aufgefallen ist, dass sich dieser Ski-Weltcup-Lebensstil, dieser Ski-Weltcup-Zirkus, wo du da irgendwie ständig um die Welt chattest, um Ski zu fahren und im Sommer auf irgendwelchen Gletschern trainierst in Südamerika und so weiter, dass das alles nicht unbedingt dazu dient, dass dieser Sport auch in Zukunft noch ausgeübt werden kann, hat dann irgendwie ein paar so Aktionen gestartet, um halt innerhalb des Ski-Weltcups, der ganzen Profi-Sportlerinnen und Sportler da Unterschriften zu sammeln, Initiativen anzustoßen, um den ganzen Ski-Weltcup nachhaltig zu machen. Ist damit natürlich
gescheitert.
Er ist durchaus auch auf Widerstand gestoßen
von den
höheren Eben und so weiter. Aber es waren auch viele, die es unterstützt haben. Ja. Und dann hat ihn das halt immer so weit fertig gemacht, das wird dann alles dort erzählen, dass er quasi sein Skifahren nicht mehr mit seinem Klimaverständnis oder Verständnis vom Klimaschutz vereinbaren konnte. Irgendwie Verletzung kam auch noch dazu, dann ist er irgendwie aus der A-Mannschaft rausgeworfen worden, war noch in der B-Mannschaft, und jetzt hat er, glaube ich, vor kurzem, ich glaube in der NZZ oder sowas, war ein schönes langes Interview, hat er dann vor kurzem wirklich seine Karriere offiziell beendet und macht jetzt erstmal Klimaaktivismus. Und auch bei der letzten Generation. Also er ist regelmäßig in Österreich bei der letzten Generation dabei, und der wird auch dabei sein und davon erzählen. Es wird ein interessanter Abend, und es wäre sonst noch dabei. Ganze Leute, irgendwie so, ich glaube, Peter Klien sollte dabei sein und David Scheidt war letztes Mal dabei. Wer ist noch dabei? Ich habe die Namen alle nicht im Kopf. Aber ja, bekannte Namen aus Kunst und Kultur werden da sein. Und
und Florian Freistetter.
Genau, und alle Termine könnt ihr dann auf der Science Busters Homepage anschauen mit allen Mitgliedern der Science Busters und...
Was?
Sagst du doch mal, ob Florian Freistetter sagen, dass ich... Warte.
Du musst noch mal das und sagen.
Und?
Florian Freistetter. Vielen Dank.
Klein. Ich glaube, es ist trotzdem verschissen, die Anmoderation. Egal, so wir hören einfach auf.
Lebt wohl, Gott schütze euch.
Bis bald.
redet, ist nicht tot.